jetzt ein Buch schreiben ohne Abitur. So, meine alte Deutschlehrerin, die wäre stolz auf mich.
Schwuppdiwupp.
Senfeier. Also, das hab ich seitdem auch nicht mehr gegessen.
Im Buch schreibst du aber auch, dass du so etwas wie eine ausgeprägte Pizzasucht hattest.
Ich glaube, da gibt es ja ganz viele Weisheiten. Das kennen wir alle.
Willst du damit alle abholen und ganz offensiv zeigen, dass das Buch eben nicht nur für Radsportfanatiker ist?
Sag mal, willst du ein paar auf die Fresse oder was?
Ja, aber zwischen den Zeilen klingt das dann doch ein bisschen durch.
Das tut mir immer noch so ein bisschen weh im Nachhinein, dass wir wirklich dieses Team da so ein bisschen in die Wand gefahren haben.
Aber dein Dad war dann nun mal Erik Zabel und Mario Cipollini einer seiner größten Widersacher.
Weil ich mit dem Rad durch eine Tür gefahren bin, da gab es eine kleine Explosion und eine Flamme.
Mann, 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 der Rick hat ganz schön was zu erzählen, ne? Der ist ganz schön umtriebig, echt Hochachtung.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 104. Das ist die Folge 104.
Ja, so ist es.
Absolut korrekt.
Es geht immer weiter. Es hört nicht auf.
Heute haben wir jemanden im Podcast, der dieses Jahr locker sagen kann, ich habe mehr als 52 Berufe ausgeübt. Aber eigentlich ist er ehemaliger Berufsradfahrer, Influencer und seit neuestem auch Buchautor. On the Road, von der Freiheit auf dem Rennrad ist sein Debüt. Jan Ullrich sagt dazu, spannend, offen und mitreißend, eine Liebeserklärung ans Rennrad. Erik Zabel sagt, wir waren nicht immer einer Meinung, aber er ist seinen Weg gegangen. Ihr merkt es, Erik Zabel ist sein Vater. Ihr wisst, von wem wir reden. Heute zu Gast im Paradise, Rick Zabel. 13 Jahre Radprofi in der World Tour bei BMC, bei Katusha Alpecin, bei Israel Premier Tech. Rick ist viermal die Tour de France gefahren, viermal den Giro d'Italia, viermal Mailand San Remo und fünfmal Paris-Roubaix. Wir freuen uns jetzt auf Rick Zabel.
Unser Gast im Paradise.
Rick, vielen Dank für deine Zeit und damit herzlich willkommen.
Hallo.
Danke für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein.
Du bist jetzt seit einem guten Jahr Ex-Profi bzw. in Radsportrente. Wie geht es dir gerade? Du hast ja eigentlich mehr als genug zu tun, oder?
So sieht's aus. Also aktuell ist Hochzeit. Tour de France läuft ja gerade. Und ich komme kaum hinterher. Also ich freue mich schon fast ein bisschen, wenn die Tour wieder vorbei ist, weil dann wird's ruhiger. Also aktuell ist wirklich alles sehr doll, wirklich alles sehr, sehr schön. Aber ich habe mir auf jeden Fall nicht gerade zu wenig vorgenommen.
Was machst du bei der Tour oder bist du in irgendeiner Form involviert?
Ich mache in erster Linie mit meinem eigenen Podcast mit Ulle, machen wir zwei Folgen pro Woche. Das heißt natürlich, man muss irgendwie immer im aktuellen Geschehen drinbleiben und es eigentlich täglich verfolgen. Wir sind ja auch mal sehr nah dran an den Radfahrern. Viele der Jungs, die da mitfahren, mit denen verstehe ich mich gut oder die kenne ich noch. Das heißt, dann bin ich mit denen irgendwie im Austausch, ein paar Insights rauszubekommen oder die schickt mal eine Sprachnachricht rein. Ich werde heute Abend tatsächlich dann aber auch selber zur Tour fahren, bin vier Tage vor Ort. Für ein, zwei Partner von mir, wo ich Kooperationen habe und dann, weil ich für mein YouTube-Format dieses Jahr, was ich habe, Rick Needs a Job, auch noch eine Folge als Fanbeauftragter drehe. Ich wurde sozusagen von der ASO, von der Organisation eingeladen und darf zwei Tage lang die deutschen Social-Media-Kanäle übernehmen und wir drehen dann, als eigentlich so, das ist so ein bisschen Erik als Fan bei der Tour, so ein bisschen hinter den Kulissen mal zu zeigen, was da so passiert, drehen wir noch ein YouTube-Video.
Okay, das hört sich nach Arbeit an, ja.
Ja, schöne Arbeit aber, das darf man nicht vergessen.
Du hast deine Radsportkarriere bei Rund um Köln beendet. War das eine Herzensangelegenheit? Weil das ist ja nicht so weit weg von Unna.
Genau, und ich wohne vor allen Dingen in Köln. Das ist meine Heimat jetzt so seit 2017. Und das hatte den praktischen Grund eigentlich, dass es auch kurz nach meinem Karriereende lag. Also ich hatte ja vielleicht nicht so ein klassisches Karriereende, wie man das kennt. Mein Vertrag, also es gibt glaube ich kaum Radsportler, die im Mai aufhören. Die meisten hören so im Oktober dann auf, wenn die Saison zu Ende geht. Und das war eigentlich auch mein erster Plan, dass ich ganz normal meinen Vertrag erfüllen wollte bis Ende des Jahres. Und dann eigentlich nach Paris-Roubaix Das war mein letztes Rennen fürs Team damals, für East World Pirmatec, für die ich die letzten 5 Jahre gefahren bin in meiner Profikarriere. Danach hat mich mein Teammanager angerufen und das war eigentlich erstmal ein offenes Gespräch. Der wollte so ein bisschen rausfinden, hey, wie viel Lust hat der Mann noch? Will er noch 1, 2, 3, 4 Jahre fahren oder hat er andere Pläne? Die haben natürlich auch schon mitbekommen, dass ich so sehr umtriebig war mit anderen Projekten. Und dann habe ich dem eigentlich in dem Telefonat offen gesagt, hey Chell, ein Finne ist das, der das Team leitet, wo ich gesagt habe, hey Chell, ich hatte eine super Zeit im Team, aber ich habe eigentlich so über den Winter für mich entschlossen, das wird mein letztes Jahr, ich höre definitiv am Ende der Saison auf. Und dann hat er eigentlich so schon fast damit ein bisschen gerechnet und hat ein Gegenangebot in der Tasche und hat gesagt, yo, ich konnte mir das irgendwie schon fast denken. Und wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben Joseph Blackmore, der fährt auch die Tour dieses Jahr aktuell zum allerersten Mal. Also der hat einen guten Durchbruch geschafft, vom letztes Jahr Profi werden zu jetzt schon bei der Tour stehen. Der ist damals noch im Nachwuchsteam gefahren. Und er war heiß umworben, weil er auch die Tour de l'Avenir gewonnen hatte, die Nachwuchstour de France und von anderen Teams. Und ich glaube, um denen halt einen langfristigen Vertrag anzubieten, wollten die den möglichst schnell schon ins Profiteam hochziehen, weil das den natürlich auch gereizt hat, lieber heute als morgen Profi zu werden. Aber unser Kader war voll. Wir hatten 30 Fahrer, darf ein Radsportteam haben, die hatten wir. Und so kam ihm so ein bisschen, sag ich mal, mein Wunsch, die Karriere zu beenden, eigentlich auch entgegen. Weil wenn ich einen Platz frei mache, dann hat er einen Platz für das junge Talent. Und hat das auch offen mit mir kommuniziert, dass die das irgendwie versuchen wollen. Und hat dann eigentlich gesagt, ey, sag mal, könntest du dir eigentlich dann auch schon vorstellen, eigentlich jetzt sofort aufzuhören und gar nicht mehr bis Oktober zu fahren? Und eigentlich hätte ich ja erstmal beleidigt sein sollen oder man hätte sagen sollen, sag mal, spinnst du, was soll das? Weil das ja eigentlich auch so ein bisschen beinhaltet, hey, wir brauchen dich nicht mehr. Ich sag mal, das könnte man negativ so ausdrücken, aber das war, wie gesagt, ein gutes Gespräch auf Augenhöhe. Ich hätte auch, wie gesagt, bis Oktober noch weiterfahren können, aber zu meiner eigenen Verblüffung, als diese Option auf einmal auf den Tisch lag und ich so einen Tag, zwei, drei Tage drüber nachgedacht habe, ist in mir selber auch klar geworden, boah, warte mal, eigentlich irgendwie fühlt sich diese Option, sofort aufzuhören, gar nicht mal so schlecht an. Und dann gab es natürlich so, dann muss das natürlich noch ein bisschen ordentlich geklärt werden mit Management, mit dem Team, wie wird das Ganze vergütet. Da hatte ich dann das große Glück, dass das Team mir da auch ein sehr gutes Angebot gemacht hat und dann ist mir die Entscheidung noch leichter gefallen. Und dann war eigentlich, sag ich mal, war dann mein Karriereende beschlossen. Und dann stand rund um Köln noch an und da habe ich dann einfach den Bundestrainer damals angerufen, André Greipel, und habe gesagt, du, so irgendwie jetzt so einfach aufzuhören, ohne es zu wissen, ist auch komisch, kriegen wir das nicht irgendwie hin, weil mein Team ist damals an dem Rennen hat nicht teilgenommen, kriegen wir das nicht hin, dass wir da vielleicht eine Nationalmannschaft an den Start stellen, das ist so eine Ausnahmeregelung, dass man das darf bei manchen Rennen. Und dann kann ich mich da auch wirklich nur bei André Greipel und beim Bund Deutscher Radfahrer nochmal bedanken, dass dann die Mühen extra für mich aufgenommen wurden, dann eine Nationalmannschaft an den Start zu stellen. Und dann konnte ich, sag ich mal, im Nationaltrikot so ein bisschen wie so ein Abschiedsspiel bei der DFB-Auswahl, so für die Ehrenspieler. So, ich sag mal, so kann man es ein bisschen vergleichen vielleicht. Deswegen ist dann Karriereende rund um Köln, so kam das alles zustande, ja.
Ja, voll die schöne Story. Sag mal, wie waren jetzt deine ersten Tage im Radsportruhestand? So zu wissen, ich muss jetzt nicht endlos viele Kilometer abspulen, ich kann morgens mal ausschlafen, ich muss jetzt nicht unbedingt auf die Ernährung achten, sondern auch mal, was weiß ich, Baked Beans und ein bisschen Speck morgens essen.
Ah, das war echt toll. Also ich habe wirklich die Freiheit genossen. Es war echt eine Riesenbefreiung. Also es ist eine riesen Last von meinen Schultern gefallen. Also ich war 13 Jahre lang Profi und ich habe dann, glaube ich, erst mit dem Entschluss aufzuhören gemerkt, was das dann eigentlich für eine Last für mich war, dieses tägliche Training und diese ständige Beobachtung. Jeden Tag lädt man da seine Trainingsdaten hoch, jeden Tag hat man einen Trainingsplan. Der Kalender ist krass durchgetaktet mit Renneinsätzen, mit Trainingslagern. Und auf einmal lag halt so ein weißes Blatt Papier vor mir und es lag so an mir. Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Was mache ich mit meiner Zukunft? Ich habe das natürlich auch sehr, sehr lange Zeit sehr genossen und bin sehr in diesem Beruf und dem Sport aufgegangen. Aber ja, also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ich vielleicht die letzten 1, 2 Jahre da schon teilweise ein bisschen mit gestruggelt habe. Vor allen Dingen auch so, dass halt andere Menschen so stark über mein Leben bestimmen. Also umso älter ich geworden bin, umso mehr hat mich das irgendwie sehr stark eingeschränkt oder ich habe da so ein bisschen rebelliert. So ein bisschen wie in der Pubertät fast, mit einer ganz späten Pubertät, dass ich mir mit 30 oder 29 gedacht habe, sag mal, warum entscheiden eigentlich immer andere Menschen, wo ich wann bin und was ich zu tun habe? Das würde ich irgendwie auch gerne mal selber für mich bestimmen. Das war ein großer Wunsch von mir und das konnte ich dann endlich machen. Und das war ganz toll.
Beim Karriereende kommt ja dann das Thema Abtrainieren. Hattest du einen Plan dazu?
Nee, das nicht. Ich hatte keinen Plan, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, Sport zu machen, sondern es war so, dass ich wirklich das Radfahren immer noch sehr liebe, das immer noch sehr, sehr gern tue, sondern sogar eher, muss ich jetzt sagen, bei diesen ganzen Verpflichtungen, die ich habe, dass es mich da eher stört, dass ich zu wenig zum Radfahren komme. Das fehlt mir sogar ein bisschen oder mehr als ein bisschen sogar, wenn ich ehrlich bin. Also einen genauen Trainingsplan hatte ich nicht. Ich kann aber sagen, dass die Lust auf andere Sportarten riesengroß war. Also ich habe für mich so eine neue Routine im Fitnessstudio, im Gym entdeckt. Ich wohne hier in Köln direkt am Olympiastützpunkt und habe mit Arne Griskowiak, der ist der Fitnesstrainer von den Kölner Haien, von der Basketballnationalmannschaft, ist ein guter Freund von mir. Und er hat ja sein eigenes Personal Training Studio, Argosport heißt das. Da bin ich auch als Radprofi schon immer hingegangen im Winter, um mich fit zu halten. Ja, ich habe einfach so eine Routine entwickelt, dass ich da halt 2-3 Mal die Woche bin, weil da muss ich wirklich sagen, da gehe ich eine Stunde hin, da bin ich fertig danach, da habe ich mich ausgepowert und das kommt mir sehr entgegen, weil ja, wer selber Rad fährt, der weiß, dass für eine Stunde braucht man eigentlich eine Radhose gar nicht anziehen, das ist halt sehr zeitintensiv, damit es irgendwie Spaß macht, muss man schon mindestens 2 Stunden fahren oder 3 oder 4. Und da komme ich halt zeitlich kaum noch zu bei all den Projekten, die ich aktuell so habe. Das soll auch nicht für immer so sein, weil ich halt, wie gesagt, es fehlt mir sehr, auch mal diese längeren Radausfahrten zu machen. Aber aktuell ist es halt, wie gesagt, sehr viel Gym. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich halt, wie ich gerade gesagt habe, schon noch 3-4 Mal die Woche Sport mache. Aber jetzt einen genauen Abtrainierplan hatte ich nicht. Ich kann sagen, letztes Jahr, nachdem ich aufgehört habe, bin ich schon noch deutlich mehr Rad gefahren als aktuell dieses Jahr, weil ich da viele Bikepacking-Trips gemacht habe. Da habe ich halt ja einfach andere Abenteuer auf dem Rad für mich erlebt und ich habe für mich gelernt oder das habe ich so realisiert, ich glaube, ich habe noch früh genug aufgehört, um wirklich das irgendwie anfangen, hassen ist ein großes Wort, aber vielleicht nicht mehr zu mögen. Also ich habe noch früh genug aufgehört, dass es nur dieses Rennenfahren ging mir eigentlich am Ende auf den Keks, aber das Radfahren an sich liebe ich immer noch sehr und ich bin eigentlich froh, dass ich mir das bewahren konnte, obwohl ich das so lange als Profi gemacht habe. Ja,
es klingt so, als ob du wirklich eine sehr, sehr erwachsene Entscheidung und eine sehr gute getroffen hast. Sag mal, dein Vater Erik hatte jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag, warst du zu Kaffee und Kuchen da? Hast du irgendwas geschenkt?
Nee, ich habe ihn angerufen, das war's. Aber also man muss dazu erklären, dass ich da auch bei meinem Papa gar kein schlechtes Gewissen habe, weil wenn es einen Menschen gibt, den sowas nicht interessiert, dann ist es mein Vater. Also Geburtstage und auch an Weihnachten. Ich bin da ziemlich ähnlich. Wir sind da irgendwie sehr rational bei solchen Themen. Und mein Papa hat immer mir so ein bisschen vorgelebt, und das verstehe ich tatsächlich auch, das sehe ich auch so, dass er gesagt hat, so richtige Feiertage sind eigentlich die, wenn man als Sportler unerwartet Erfolge feiert zum Beispiel, wenn man einen Klassiker gewinnt oder eine Etappe irgendwo, das sind eigentlich die wirklichen Feiertage und nicht die, die man planen kann. Also ich verstehe, dass das für ganz viele Leute wichtig ist, für einen Geburtstag oder Weihnachten und so, aber bei meinem Papa und mir, wir sitzen meistens am Weihnachtsfest so gegenüber und wir kommen uns vor wie so bei so einem Theaterstück. Wir spielen jetzt hier so ein bisschen so, ja, jetzt ist Weihnachten. Also es ist natürlich schon schön, aber ich denke mir dabei dann auch immer so, ja, das ist auch jedes Jahr und der Moment ist schön, aber jetzt Weihnachten weiß ich nicht. Und bei Geburtstagen ist das ähnlich. Also der nimmt mir das nicht böse, wenn ich da nichts schenke, sondern eher, wenn man halt, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt als Beispiel irgendwie vor ein paar Tagen hat die ARD Mythos Tour, die haben so eine gemeinsame Doku haben wir gedreht, wo wir drin vorgekommen sind. Eigentlich sind das eher so kleine Feiertage, wenn man die sich vielleicht zusammen diese Folge anschaut, dabei ein Bierchen trinkt, da anstößt und sich denkt, hey, ist ganz cool geworden, was wir da gemacht haben. Das meinen wir somit, so dass das, die Feiertage fallen so auf Tage, die man eigentlich gar nicht einplant und das finden wir eigentlich viel cooler.
Dann lass uns doch mal über dein Buch reden.
Ja.
Wann kam dir der Gedanke, deine Radsportjahre zu Papier zu bringen?
Oh, der kam mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich ehrlich bin, kam die Anfrage vom Verlag, dass die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey Rick, hättest du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Der liebe Kiwi-Verlag war das. Und dann habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen informiert und habe so gesehen, okay, warte mal, die haben auch das Buch von Angela Merkel gemacht, das kann jetzt nicht der schlechteste Verlag sein. Und habe dann, wie gesagt, wirklich mitbekommen, okay, das ist einer der renommiertesten Verlege in Deutschland und dann war es erstmal eine große Ehre, dass diese Anfrage kam. Dann habe ich mich mit dem Lektor des Buches, mit David Rupp, getroffen. Und wir haben eigentlich erstmal so ein bisschen ausgelotet, in welche Richtung soll es denn gehen. Weil ich war, da so ehrlich muss ich sein, also ich hatte da keine Ambitionen selber und auch selber gar keine großen Gedanken mir gemacht. Und eigentlich ist erst in dem Gespräch klar geworden, mir so, dass ich mir gedacht habe, ah, warte mal, da ist schon Material da, vielleicht ein Buch zu schreiben. Vielleicht dieses Radsportkapitel, was jetzt mit 30 beendet ist bei mir, das nochmal zu Papier zu bringen, das nochmal Revue passieren zu lassen, auch wirklich in der Kindheit anzufangen. Wie war es eigentlich, als Sohn von Erik Zabel groß zu werden? Wie war es eigentlich dann auch, denselben Sport auszuüben? Wie war es dann eigentlich, 13 Jahre Profi zu sein? War das alles cool oder hatte das auch seine Tücken? Welche Challenges hatte ich so in meinem Leben? Und ich bin eigentlich, glaube ich, wirklich mit dem Satz ins Gespräch gestartet, dass ich gesagt habe, naja, mit 30 bin ich ein bisschen jung, um eine Biografie zu schreiben. Was für ein Buch wollen wir denn eigentlich dann machen? Und am Ende des Gesprächs war ich, okay, dann wird es doch eine Biografie. Ihr habt mich überzeugt, Material ist da. Und so ist der Prozess dann gestartet.
Du hast das Buch zusammen mit Harald Braun geschrieben. Kam das vom Verlag oder kanntest du ihn schon vorher?
Nee, das kam auch vom Verlag. Also ich hatte mir selber ein, zwei Buchautoren, die ich kannte, die in der Radsportszene auch Bücher geschrieben hatten, die mir selber gefallen haben, die hatte ich so im Hinterkopf und habe die auch dem Verlag genannt, dass ich vielleicht ein, zwei Leute da kennen könnte. Und der Verlag war aber eigentlich, die haben gesagt, hey, wir haben eigentlich für so einen Fall jemanden, das ist der Harald, der hat das bis jetzt sehr oft sehr gut gemacht und wir würden erstmal gerne das mit dem umsetzen. Trefft euch doch mal und wenn ihr vielleicht irgendwie sagt, es harmoniert gar nicht, dann können wir nochmal schauen, ob wir jemand anders finden. Aber wenn ihr gut miteinander klarkommt, dann warum nicht? Und dann gab es da auch ein erstes Treffen. Dann musste ich erstmal feststellen, Harald hat jetzt nicht vielleicht die größte Ahnung von Radsport, ist jetzt kein Radsport-Nerd, kein Insider. Aber dafür dachte ich mir, ja gut, dafür gibt's ja mich, das kann ich ihm ja alles erklären. Aber ich hatte direkt irgendwie das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind und dass er das Buch ja gut aus meiner Sicht schreiben könnte. Auch natürlich dann ein, zwei Bücher, die er schon geschrieben hat, für andere Menschen mich mit beschäftigt. Und dann sind wir letztes Jahr im November, haben wir uns 5 Tage auf ein Hausboot in Hamburg oder auf mein Hausboot dort verzogen, haben uns da eingeschlossen und haben wirklich tagelang da lange Interview-Sessions geführt, haben da 5 Tage, eigentlich kann man sagen, wirklich zusammen gelebt auf diesem Hausboot und Zeit verbracht und es hatte immer was von Interview-Sessions oder fast teilweise so ein bisschen Therapiesitzung, weil ja Harald schon, der ist auch schon was älter als ich, weiß gar nicht genau, wie alt er ist, aber ich würde ihn mal so auf 50, 60 schätzen, das heißt, er hat sicherlich auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung, der konnte viele Dinge, die ich so erzählt habe, einordnen, hat gute Fragen gestellt, wollte wirklich verstehen, was ging da in mir vor. Und deswegen war es echt ein bisschen Therapie und war auch ziemlich aufgewühlt nach den 5 Tagen, das alles nochmal so durchzubürsten, das ganze Leben von vorne bis hinten. Und genau, so ging es dann los, dass ich mit Harald angefangen habe zu arbeiten an dem Buch. Dann hat er mir mal kurz danach schon mal so ein erstes Kapitel testweise geschrieben, weil dass er mir so zeigen wollte, hey, ich würde das ungefähr in dem Ton schreiben, passt dir das nicht? Dann habe ich mein erstes Feedback gegeben. Was zum Beispiel war, dass ich es nicht in der Sie-Form schreiben würde, was eigentlich ja üblich ist für Bücher oder teilweise für Bücher. Ich habe gesagt, ich würde immer duzen. Also Siezen gibt es bei mir eigentlich, außer ich bin irgendwo beim Amt und beantrage Ausweis, dann sieht sich, sonst sieht sich niemanden. Und deswegen würde ich es in der Du-Form schreiben. Und dann hat Harald sich ein paar Monate nach Australien verzogen, das Buch da in Ruhe geschrieben und kam dann im Frühjahr diesen Jahres zurück, hat mir die ersten 18 der 21 Kapitel präsentiert. Und ab dann war es wirklich ein sehr, sehr enger Austausch, dass ich Kapitel für Kapitel korrigiert habe, inhaltlich korrigiert habe, da auch gesagt habe, nee, so war es nicht, das hast du vielleicht falsch verstanden oder ey, das hast du super wiedergegeben oder teilweise war es sogar so, dass ich mir gedacht habe, ey krass Harald, du hast das nochmal für mich, ich habe mir das selber durchgelesen und habe selber erst irgendwie das für mich einordnen können und verstanden und das ging dann so 4, 5 Korrekturschleifen wirklich intensivst und dann waren wir irgendwann, würde ich sagen, Ende Mai, Anfang Juni fertig und dann ging es auch schon zack, kann man sagen, 3. Juli kam es ja jetzt raus, also innerhalb von 5 Wochen dann Buchdruck plus Promotermine plus irgendwie Druck da drauf bringen, dass die Menschen auch checken, okay, warte, der bringt ein Buch raus, das war jetzt eine intensive Zeit.
Ja, das glaube ich.
Viel Arbeit.
Dein Buch hat ja genauso wie du selbst so einen richtig netten Humor, so eine wundervolle Unbekümmertheit, wo ich echt am lautesten vor mich hinschmunzeln musste, ist, wie du so erzählt hast, wie du auf die Sportschule nach Erfurt gekommen bist und dann als Kind dort deine erste Ausfahrt machen musst. Und so denkst, Kacke, 60 Kilometer mehrmals jede Woche, wie soll ich das nur überleben? Und das hat mich so an meine Kindheit erinnert. Ich habe früher auch mal ein paar Jahre Radsport gemacht und wie ich immer wieder über meine Grenzen gehen musste, um einfach dabei zu sein. Und für andere war das so das total lockere Ausfahren. Wie sehr haben dich denn diese Erfahrungen geprägt, eben nicht immer die Nummer 1 sein zu können und nicht immer alles gewinnen zu können?
Ja, das kann man definitiv so sagen. Ich war jetzt nicht der Überflieger in meinen Nachwuchsjahren. Das ist dann irgendwann mal so gekommen, aber ich glaube, das war schon auch eher so, weil ich immer dran geblieben bin und weil ich immer Ehrgeiz hatte, auch dann irgendwie das gut zu machen. Ich würde sagen, ich bin sehr kompetitiv. Ich habe dann schon Bock, mich da reinzufuchsen und irgendwann besser zu werden. Aber es war nie so, dass ich irgendwo hingekommen bin und sich da irgendjemand gedacht hat, oh, hier war mal ein Supertalent, der hat aber die Superwerte. Sondern es war immer so, wie du gerade beschrieben hast. Immer wenn ich eigentlich gerade so dachte, yo, jetzt bin ich auf einem Level, dass ich mitreden kann, dass ich irgendwas gezeigt habe, wurde mir eigentlich relativ schnell direkt die nächste Stufe aufgezeigt. Und dann war es wieder, wie du gerade beschrieben hast, dass ich mir dachte, oh Mann, wie soll ich das denn schaffen? So, also da muss ich ja jetzt wieder hart an mir arbeiten, um das zu schaffen. Und es war exakt so, ich hatte in NRW im U15 zweite Jahr, also in der Nachwuchsklasse 16, Radrennen gewonnen, Kriterien, und dachte halt natürlich so, ey, wenn man 16 Radrennen gewinnt, dann ist man echt ein super Radfahrer. Und dann bin ich auf diese Sportschule gekommen und habe das erste Mal in meinem Leben einen Trainingsplan vor mir liegen gehabt und dachte mir, 60 Kilometer bin ich in meinem Leben noch nie gefahren. Und die anderen in meiner Trainingsgruppe, für die war das alles völlig normal. Und ich war erstmal konstant überfordert, erstmal auf dieses Leistungsniveau zu kommen. Und so war es eigentlich immer. Dann auch wirklich, als ich das dann irgendwann da geschafft hatte, dann wurde ich das erstmal für die Nationalmannschaft nominiert, bin mit denen ins Trainingslager gefahren und dachte mir, ich bin echt der Schlechteste in der Nationalmannschaft. Also ich bin genauso stolz wie alle, das Nationaltrikot zu tragen, aber um hier irgendwann mal mich in die erste Mannschaft zu fahren, da muss ich aber noch eine Schippe drauflegen. Und ich habe das eigentlich immer geschafft, wie so in so einem Videospiel, mich da hochzuleveln, aber bis zu den Profis kann man eigentlich sagen. Ich bin dann auch in der U23 sehr erfolgreich noch gefahren, habe innerhalb von 1,5-2 Jahren meinen Profivertrag da gelöst. Und ich würde sagen, dann, als ich in der obersten Stufe im Profihaus angekommen war, da war dann so der Moment gekommen, wo es halt nicht mehr gereicht hat. Also das kann man ja ruhig so sagen. Ich bin mit im selben Jahrgang, so wie mit einem Julian Alaphilippe, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, und das waren so die 3-4 Fahrer, mit denen ich mich eigentlich in dem U23-Bereich oft gebettelt habe, die ich auch teilweise geschlagen habe in Rennen. Und dann sind die mit mir Profi geworden und die haben eigentlich relativ schnell bei den Profis so weitergemacht, dass die ihre ersten Erfolge gefeiert haben, dass die Profirennen gewonnen haben. Und bei mir hat es dann irgendwie stagniert ab da. Und das war so das erste Mal dann, wo ich mir gedacht habe, yo, wie gehe ich denn damit jetzt eigentlich um? Ich habe es ja gerade gesagt, mir ist nie was zugeflogen. Aber spätestens nach so 3 Monaten, einem halben Jahr, hatte ich mich dann irgendwann reingefuchst und konnte dann irgendwie so mich da auch auf das Level heben. Und das war halt bei den Profis dann irgendwann vorbei.
Du kommst ja aus einer Radsportfamilie. Da sind sehr viele radsportbegeisterte Menschen, kann man ja in dem Buch auch lesen. Die zwei großen Protagonisten sind da dein Papa natürlich, der in der DDR schon sehr erfolgreich war, und dann auch dein Opa Detlef, der in der DDR auch sehr erfolgreich war. Hast du dadurch eine spezielle Verbindung zur ehemaligen DDR und den Radsport im Osten?
Tut mir leid, dich zu korrigieren, aber mein Opa Manni ist der, den du meinst, der eine große Rolle spielt.
Ja, ja, zu dem kommen wir gleich noch.
Okay. Naja, ich wollte sagen, also, yeah. weil das ist gar nicht böse gemeint, aber mein Opa Detlef hat jetzt nicht die riesen Rolle gespielt bei mir. Der hat das immer aus der Ferne beobachtet. Aber genau, also mein Papa ist natürlich ein Riesenprotagonist, und du hast vollkommen recht, auch mein Opa aus Berlin, Opa Detlef, der ist ja Friedensfahrt auch gefahren, für Tiefe Schuhe Helfer gewesen, war Studentenweltmeister, also der ist auch, ja, erfolgreicher Radsportler gewesen. Und ich persönlich, meine Großeltern wohnen immer noch in Berlin, ich bin sehr gerne in Berlin. Die DDR, das war natürlich so vor meiner Zeit. Die Mauer ist gefallen 4 Jahre, bevor ich geboren wurde. Von daher kenne ich das eigentlich nur aus Geschichten. Und mir wurde natürlich dann immer viel erklärt. Ich habe meinen Papa auch viel gefragt, wie war das eigentlich damals? Bei dem war das ja wirklich eine ganz besondere Zeit. Der ist genau 18 gewesen, als die Mauer gefallen ist. Ist halt so eigentlich wirklich, man kann sagen, Nachwuchszeit groß geworden im DDR-System. Dann eigentlich in den Westen rüber und dort dann Profi geworden. Und das hat mich natürlich immer schon sehr interessiert. Auch wenn ich mal bei meinen Großeltern Urlaub gemacht habe, da muss ich eher meine Oma Marianne so ein bisschen loben. Die hat mich dann immer an die Hand genommen. Die hat mit mir dann, die war so eher so für das Kulturprogramm zuständig. Museen, mir Dinge erklären. Ja, und dann der Wechsel nach Erfurt. Ich weiß noch damals, also ich hätte nach Kaiserslautern auf die Sportschule gehen können oder nach Erfurt. Das war so ungefähr beides gleich weit entfernt. Und ich hatte dann schon das Gefühl, dass da die alten DDR-Sportschulen noch so diese Systeme besser arbeiten. Also es war ja in der Zeit Berlin, Cottbus, Frankfurt-Oder und Erfurt. Ich würde sagen, das waren so die vier Sportschulen, auf die man da vertrauen kann. Bis heute machen die sehr gute Arbeit. Und ich hatte dann schon das Gefühl so, ey, da wird gute Arbeit geleistet, ich geh nach Erfurt und in meiner Welt gibt es da keine große Trennung zwischen Osten und Westen und muss ich ganz klar sagen, aber ich weiß natürlich, dass es diese Geschichte in meiner Familie gibt, ich habe mich damit beschäftigt, finde es sehr interessant, aber ja, so alte Geschichten, die Geschichte der Friedensfahrt, finde ich alles sehr interessant, aber ist für mich einfach nicht so ganz greifbar, weil es halt einfach natürlich vor meiner Zeit war.
Als Kind in Westdeutschland aufgewachsen, dann nach Erfurt in den Osten auf die Sporthochschule, hast du diese Ost-West-Schere irgendwie wahrgenommen dort?
Ich kann mich eher an so Sachen erinnern, dass, wenn meine Eltern gekommen sind, so ganz bescheuert, mein Papa ist im Mediamarkt und hat sich 6 DVDs mitgenommen und hat sich so gefreut und meinte, boah, das ist ja unglaublich, wie günstig das hier alles ist. Und also das klingt bescheuert, aber das war halt so 2006, 2007 war das so ungefähr. Und, nee, Quatsch, 2008 bin ich rauf. Ja, aber so irgendwie so um den Dreh. Also auf jeden Fall die Nullerjahre der 2000er. Und mir ist es schon aufgefallen, dass es einfach alles günstiger war da. Das war noch ein krasser Aspekt. So sowas weiß ich noch. Aber wie ich gesagt habe, also ich hatte schon das Gefühl, dass gerade diese alten Trainingssysteme mir immer gut getan haben. Das war ja immer lang und langsam, wurde immer gesagt in der Sportschule. Also wir haben sehr viel Zeit auf dem Rad verbracht, aber eigentlich wenig intensiv trainiert und hat das teilweise dann auf der Radrennbahn gemacht. Und diese alte Schule hat mir immer sehr gut getan. Ich habe da, würde ich sagen, echt viel gelernt und es war für meinen Körper immer gut. Ich habe auch noch echt lange als Profi da immer darauf vertraut, dass ich so gesagt habe, ey, ich komme aus dem System, mein Körper... Der Formaufbau funktioniert wirklich wie so ein Haus. So habe ich das als Kind dort gelernt, als Jugendlicher. Man muss erstmal die Grundlage legen, man muss den Keller erstmal machen, dann die erste Etage drauf, dann die zweite und dann das Dach. Das sind die Intensitäten, die kommen erst ganz zuletzt so. Und das kann ich auch echt bis zu meiner Profikarriere am Ende sagen, dass ich so eigentlich am besten funktioniert habe. Wenn ich erstmal Grundlage gemacht habe und Intensitäten zuletzt kamen und die viele neue Trainings Systeme, Programme, die ich ausprobiert habe, war mein Körper auch immer schnell überfordert mit. Und ansonsten, was ich so sagen kann, wie gesagt, für mich war das diese Ost-West-Schere, man hat das natürlich irgendwie ein bisschen unterschwellig mitbekommen, aber für mich persönlich war das nie Thema. Ich habe mich immer sehr wohl dort gefühlt. Das ist für mich auch eine zweite Heimat, sowohl wenn ich in Berlin bin, gibt's irgendwie, habe ich da eine besondere Verbindung zur Stadt. Dasselbe habe ich aber auch in Erfurt. Ich habe da wirklich prägende Jahre meiner Jugend verbracht und das ist so ein bisschen zu Hause für mich, Erfurt. Ich war jetzt dieses Jahr seit langer Zeit mal wieder da und es ist ganz besonders für mich, da lang zu laufen und ich an jeder Ecke natürlich irgendwelche Erinnerungen habe. So, hier habe ich mein erstes Bier getrunken, da waren wir mit der Trainingsgruppe da unterwegs. Hier sind wir immer trainieren gefahren. Hier im Steigerwald haben wir immer Bike-and-Run-Training gemacht im Winter. Also das sind natürlich alles so Erinnerungen, die dann wieder hochploppen. Und ich würde sagen, ich habe vor allen Dingen dadurch gelernt, jetzt nicht irgendwie krass große Ansprüche zu haben. Also ich bin mit sehr wenig zufrieden, würde ich eigentlich sagen. Ich war auf dem Internat jahrelang. Das habe ich gut gefunden. Das Essen in der Mensa war immer toll. Also alles entspannt. Ich glaube, ich diese Unbekümmertheit, wie du gerade gesagt hast, die mich ja vielleicht so ein bisschen ausmacht und dieses, jetzt vielleicht nicht, ich fahre jetzt nicht wie Mathieu van der Poel ein Lamborghini oder so und das ist eigentlich auch völlig okay. Also ich glaube, da bin ich sehr dankbar, dass ich das da dort lernen durfte.
Du hast die Sportschule damals verlassen, weil dir dein erster Profivertrag, glaube ich, angeboten wurde von Rabobank. Dadurch genau. Hast du kein Abitur gemacht? War das eine schwierige Entscheidung? Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Das ist ja in der Familie eigentlich immer ein Riesenthema.
Ja, es war zu erwarten, dass das ein schwieriges Thema wird. Und so war es dann auch. Ich hatte da auch echt Bammel irgendwie so mit diesem, ja, was heißt entscheiden? Man hat das ja zusammen getroffen, aber ich hatte dieses Angebot bekommen, war super happy. Aber gleichzeitig wusste ich halt irgendwie so, okay, ich weiß nicht so richtig, wie es jetzt da in Erfurt weitergeht, wenn ich diesen Weg gehe. Und dann hat man sich damit beschäftigt und dann wird eigentlich auch relativ schnell gesagt, okay, wenn du das machst, dann wird das halt, ja, Erfurt und die Niederlande ist ein bisschen schwer zu vereinbaren, jedes Wochenende Rennen fahren. Und vor allen Dingen war es aber auch so, dass natürlich die Sportschule durch Steuergelder gefördert wird. Und dann bin ich in ein ausländisches Team gegangen. Dann haben die natürlich auch gesagt, okay, wir fördern dich nicht, wenn du in einem ausländischen Team Profi bist. So. Der eigentliche oder der einfachere Weg wäre gewesen, einfach ins Thüringer Energieteam zu gehen, die auch ein U23-Team hatten. Dann hätte ich auch da Abi machen können. Und das haben viele damals nicht verstanden, warum ich das so gemacht habe. Ich kann auch im Nachhinein gar nicht selber so richtig sagen, warum ich so versessen war. Ich wusste nur, man schaut ja als Nachwuchsfahrer immer so auf die nächst höhere Klasse. Und als ich Juniorenfahrer war, habe ich mir den U23-Bereich angeschaut und da wusste ich irgendwie, Rabobank ist Champions League. Die haben das beste Team. Das ist ja jetzt einfach so dasselbe Team noch von Wismar Liesebike so. Das war damals absurd. Also ich glaube, wenn man sich da auch mal reinschaut, in den 2 Jahren, wo ich da war, Danny van Poppel, Dylan van Baarle, das waren alles meine Teamkollegen da. Ich glaube wirklich, ich habe mal irgendwann zusammengezählt, in dem 2. Jahr waren wir, glaube ich, 18 Fahrer in dem Team und davon sind 13 Profi geworden. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Quote ist. Das war wirklich eine absolute Profischmiede, das Team. Und das war also mein Gedankengang natürlich auch, dass ich mir dachte, hey, wenn ich zu dem Team gehe, dann habe ich wirklich sehr gute Chancen, Profi zu werden. Wenn ich mich da durchsetze, dann schaffe ich es überall. Das war das Einzige, was ich als junger Fahrer gesehen habe. Meine Eltern waren da keine großen Fans von. Mein Papa sowieso nicht, der war wirklich so sehr steinhart oder klar, dass er gesagt hat, yo, mach du bitte dein Abi und danach können wir dann über Profikarriere reden. Und meine Mama war dann irgendwann die so ein bisschen eingelenkt hat und gesagt hat, und auch auf meinen Papa ein bisschen eingeredet hat und gesagt hat, so ey, du kennst Rick, der will mit dem Kopf durch die Wand, der will das jetzt. Und dann haben wir so den Deal gefunden, dass wir gesagt haben, hey, ich habe diese 4 Jahre U23 Zeit, Profi zu werden. Wenn ich das hinbekomme, dann ist alles gut. Dann muss man halt irgendwie auch Profi werden. So klar, ist jetzt nicht gerade der Weg ohne Risiko, aber lass uns das probieren. Weil ansonsten hätte ich mir das wahrscheinlich auch mein Leben lang vorgeworfen, das nicht zu probieren. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich Abi nachgeholt. Das war so den Deal, den ich mit meinen Eltern gemacht habe. In meinem Kopf war aber ganz klar damals, ich werde Profi, Abi hole ich niemals nach. Und ich sag mal, alles mit so einer jugendlichen Unbekümmertheit. Ich bin irgendwie sehr stolz, dass ich das hatte. Sehr froh darüber auch, dass ich meinen Weg so gehen konnte. Ich sag mal so, das war tatsächlich auch eines der Gründe, warum ich das Buch gern geschrieben habe, weil ich mir so gedacht habe, jetzt ein Buch schreiben ohne Abitur, okay, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, ich habe es nicht selber geschrieben, aber so meine alte Deutschlehrerin, die wäre stolz auf mich.
Du hast eben gerade das Mensa-Essen angesprochen, dass das total toll war. Im Buch schreibst du aber auch, dass du so etwas wie eine ausgeprägte Pizzasucht hattest. Bist du immer noch süchtig nach Pizza?
Ja, ich liebe alles, was Fastfood ist, leider. Ich glaube, dass wenn ich ein großes Laster immer so hatte, dann war es auch Ernährung. Selbst als Profi war Ernährungsplan hin und her und schön und gut. Aber ich hatte halt immer mal wieder Bock, einfach auch mal einen Burger zu essen oder eine Pommes oder eine Pizza. Und in dem Buch kommt das vielleicht ein bisschen exzessiv rüber, das stimmt. Da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben auch. Aber man plaudert ja dann auch einfach so, wie es halt früher war. Und es war halt auch immer so, es liegt, glaube ich, auch eher daran, da merkt man dann auch, dass ich eher privilegiert groß geworden bin. Ich war halt damals auch einer der Ersten, die so ein Handy hatten auf der Sportschule. Und dementsprechend war ich halt einer der Ersten, die den Pizzadienst anrufen konnten. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer nur für mich angerufen habe. Meistens habe ich dann für die ganze Trainingsgruppe bestellt und die haben mir das Geld gegeben. Ich war nur der, der es organisiert hat. Aber es war halt genauso wie im Buch beschrieben. Man hatte so Lautsprecher im Internat und unten saß ein Pförtner und der musste immer so Sachen durchgeben. Unter anderem, wenn Essen geliefert worden ist, hat er die Leute ausgerufen, für die das Essen da war. Und es ist halt 1-2 Mal die Woche vorgekommen. Rick Zabel, bitte runterkommen, die Pizza ist da. Und irgendwann haben natürlich auch die anderen Leute, die meine Mitschülerinnen und Mitschüler, das immer mal wieder gehört oder so wahrgenommen. Und da wurde ich halt öfter darauf angesprochen, so, ey, wie oft bestellst du eigentlich Pizza? Was ist mit dir? Das ist auf jeden Fall vorgekommen. Aber trotzdem, das Mensa-Essen war gut. Das ist zum Beispiel auch so eine, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine klassische Osterfahrung, aber dieses Gericht, das habe ich auch, glaube ich, immer nur in der Mensa gegessen. Senf mit Eier, Ei mit Senfsoße.
Ja. Senf-Ei.
Das war herrlich.
Ja, das ist großartig. Genau, Senfeier, großartig.
Das habe ich seitdem auch nicht mehr gegessen, aber das war auf jeden Fall eine krasse Kindheitserinnerung.
Ich kann mich daran erinnern, dass Alejandro Valverde immer jeden Tag angeblich eine Kugel Eis gegessen hat. Also bei anderen Profis war das auf jeden Fall auch so, dass sie gerne mal gesündigt haben, oder? Hast du da auch noch was mitbekommen?
Ich habe tatsächlich bei Valverde gehört, dass er jeden Tag ein Bier getrunken hat. Also vielleicht hat sich die Story auch schon
vielleicht hat er beides geändert.
Vielleicht hat er auch vielleicht war er deswegen so gut, weil er jeden Tag eine Kugel Eis und ein Bier getrunken hat.
Nee, die Kugel Eis ist das Codewort für Bier.
Ja, das könnte auch sein. Aber dazu muss man auch sagen, ich hatte immer einen Trainer, der hat auch immer zu mir gesagt, trink lieber ein Bier als eine Cola, weil Bier ist sozusagen ist gesünder, weil da ist nicht so viel Zucker drin wie in der Cola. Also ich glaube, da gibt es ja ganz viele Weisheiten, das kennen wir alle.
Ja, das stimmt. Dein anderer Opa, wir hatten ja vorhin schon über Detlef gesprochen, Manni hat dich zu sehr vielen Rennen als Kind gebracht. Du schreibst, dass er dich immer verteidigt hat, weil natürlich alle im Publikum dachten, guck mal da, der Zabelsohn, mal gucken, was der so drauf hat. Selbst erwachsene Menschen können ja vergessen, dass Kinder eben einfach Kinder sind und ziemlich gemein werden. Wie ist das damals an dir abgeperlt? Einerseits dieser Erwartungsdruck, einfach weil du diesen Namen Zabel trägst, und andererseits eben das dumme Gelaber der Leute.
Ja, das dumme Gelaber, würde ich sagen, das war irgendwie, ich musste damit immer klarkommen, aber das war mein ganzes Leben lang so. Also es war auch, als ich eingeschult worden bin oder in den Fußballverein gekommen bin. Unna ist ja jetzt keine Riesenstadt. Da war mein Papa natürlich gerade zu der Hochzeit seiner Karriere so der bekannteste Mensch, der da gelebt hat. Und somit hatte ich immer das Gefühl, dass unsere Familie so ein bisschen, einfach wenn wir schon in den Supermarkt reingekommen sind, dann hat man halt gemerkt, ah, die Leute gucken, Blicke oder es wird getuschelt. Und gar nicht negativ so, aber es war halt einfach so halt immer so, ah, guck mal, da ist Erik Zabel mit seiner Familie. Und ich glaube deswegen, als Kind, ich habe das so mitbekommen und es war so ein Stück weit ein bisschen normal für mich. Ich habe irgendwie immer gecheckt, okay, warte mal, wir sind nicht so ganz normal wie die anderen. Irgendwie reagieren die Menschen anders auf uns. Gar nicht hinsichtlich, dass man so dachte, man ist was Besonderes, sondern wirklich eher, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn wir irgendwo hinkommen, reagieren Menschen anders auf uns, als wenn da eine ganz normale Familie hinkommt. So, das habe ich schon wahrgenommen. Deswegen war das auch normal für mich in der Schule und deswegen war das auch normal für mich, als ich dann mit Radsport angefangen habe. Das Gute war, man hat ja da auch irgendwie dann schnell Freunde gefunden und Vertraute, die dann gecheckt haben, man ist nicht besonders oder irgendwas, man ist auch ganz normal, man ist ein ganz normaler Mensch, man hat auch ganz normale Bedürfnisse, Freunde zu haben und einfach Rad zu fahren. Und an denen habe ich mich natürlich immer orientiert. Ich dachte mir immer so, hey, solange ich mit denen gut klarkomme und die nicht irgendwie zu mir sagen, hey, du bist irgendwie ein komischer Typ, du machst komische Sachen, dann konnte ich das für mich eigentlich ganz gut einordnen. Mein Opa war dann eine Riesenschütze, der hat mich immer vorbereitet, der hat mir immer Essig auf die Reifen gemacht vor jedem Rennen, der hat mir die Beine eingerieben, der hat mich mental darauf vorbereitet, auf die Rennen, was mich da erwartet. Und genau, der hat halt vor allen Dingen dann, wenn irgendjemand mal diese Grenzen überschritten hat, dass man vielleicht das ein bisschen übertrieben hat mit diesem, ja, wie soll man das groß schon nennen, aber mit dem Namen Zabel, wenn da irgendjemand diese Grenzen überschritten hat, zu nahe gekommen ist oder vielleicht auch dann böse Dinge gesagt hat, dann ist mein Opa da auch schon vorangeschritten. Also das ist ein richtiger Ruhrpottler. Ich finde es immer noch witzig. Also ich kann mich an so eine geile Szene erinnern. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut. Das wird alles heutzutage gar nicht mehr so gehen. Aber der hat mich mal von der Schule abgeholt und so sind wir auf dem Weg nach Hause. Das kennt man ganz klassisch. Da war so eine kleine Brücke, wo halt ja eine Seite Vorfahrt hat. Und wir kamen, sag ich mal, aus der Richtung, die Vorfahrt hatte. Und das Auto von der entgegenkommenden Richtung hat uns diese Vorfahrt aber genommen. Und der hatte eine ganz kurze Zündschnur. Der hat direkt sein Auto quergestellt, ist ausgestiegen und hat ihm gedroht, sag mal, willst du ein paar auf die Fresse oder was? Und so war mein Opa. Und das habe ich immer respektiert, dass der hat immer, also so war der auch beim Rennen, dass ich dann da irgendwie gemerkt habe, alles klar, der Papa, der die ersten zwei Runden was geschrien hat, der ruft jetzt irgendwie nichts mehr. Und dann habe ich so nach rechts geguckt und habe beim Rennen gesehen, okay, mein Opa Manni steht gerade neben dem und sagt dir mal ein paar Takte. Und der hat immer viele Situationen für mich geklärt. Das hat mir immer sehr imponiert.
Guter Mann. Als Kind warst du ja Fan von Super Mario, von Mario Cipollini. Das kann ich total verstehen. Der Typ war ja einfach unfassbar cool. Die gegelten Haare, die Brillen, die Rennanzüge im Tiger, Zebra oder Muskellook. Es gab ja noch so viele andere. Die ganzen Laufräder, die Cannondales, das Rote von Saeco, mega geil. Bei jedem anderen Kind würde so ein Fantum irgendwie nichts Besonderes sein, ne? Aber dein Dad war dann nun mal Erik Zabel und Mario Cipollini einer seiner größten Widersacher. Wie ist er denn damit umgegangen, dein Papa?
Oh, mein Papa war ganz entspannt, muss ich wirklich sagen. Also die haben darüber eher gelächelt. Also mein Papa fand ja, ich glaube, Cipo insgeheim ja auch irgendwie ganz cool. Also mein Papa war nicht der Typ, der jetzt das Rampenlicht gesucht hat, wie in Cipollini. Aber das hat er ja auch letztens in einem Interview gesagt. Insgeheim war er der Erste, der so mit einem komplett gelben Anzug gekommen ist oder mit einem Outfit zum Start. Und irgendwie haben sich dann immer alle drüber geredet, aber er hat sich auch immer gedacht so, verdammt, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Also so ein bisschen was Innovatives hatte das ja schon. Und deswegen, glaube ich, hat er auch verstanden so als Kind, dass ich das irgendwie anziehend und cool fand. Und das ist aber zum Beispiel eine sehr, sehr gute Beobachtung von Harald dann in dem Buch gewesen, weil der das ja auch so ein bisschen als Rebellion gegen eine übergroße Vaterfigur ausgemacht hat. Und das war zum Beispiel was, das habe ich dann selber gelesen und hat mir so gedacht, ja, warte mal, das könnte irgendwie stimmen. Und das könnte auch so viel auf mein Leben danach, also sehe ich ja, ich habe ja auch den Weg dann irgendwie auf andere Weise in die Öffentlichkeit gesucht, mit einem sehr aktiven Social-Media-Account oder mit einem Podcast zu starten oder was auch immer, wo ich mir ja auch vielleicht diesen sportlichen Erfolg, den ich dann nicht hatte, ich habe ja eine solide Karriere hingelegt, aber im Vergleich zu meinem Papa, ich habe ja nicht Tour de France-Etappen gewonnen oder das grüne Trikot, wenn man aber irgendwie mit diesem Selbstverständnis aufwächst, ich werde das schaffen und das bleibt dann aus, dann habe ich mir natürlich irgendwo immer andere Ersatzerfolge irgendwie suchen müssen oder halt so eine extravagante Art. Extravagant bin ich jetzt gar nicht, aber ich habe dann einfach so diesen Weg in die Öffentlichkeit gesucht und habe immer offen über meinen Weg und meine Story so geredet, in einem Podcast oder auf den Social-Media-Kanälen. Und das hat Harald schon so, glaube ich, auch ein bisschen ausgemacht mit, dass ich Cipollini als Kind cool fand, dass ich da auch gesehen habe, ey, der scheut die Öffentlichkeit nicht, der findet das sogar eher gut, der lässt sich da feiern. Und das war ja wirklich was mein Papa eigentlich gar nicht macht, was ich aber ja jetzt auch sehr ausgiebig mache. Das fand ich so sehr interessant dann zum Beispiel in dem Buch, das meine ich so, wo ich gerade gesagt habe, ich habe da nochmal sehr viel über mich selber gelernt oder konnte so ein bisschen analysieren, dass Harald da echt dann, ich saß da mit dem und dann sagt er so, ah, du willst ja immer noch so sein wie ein Cipollini früher. Auf andere Art und Weise, auf deine eigene Art und Weise. Und das sind so ganz interessante Beobachtungen, die man im Nachhinein erst lernt.
Hast du Cipo mal kennengelernt eigentlich?
Ja, als Kind andauernd, der ist sogar mal die Unna Radnacht gefahren. Es gab ja früher oft so nach der Tour de France diese Nachtourkriterien. Da gab es eine Zeit lang auch mal eins in Unna und dementsprechend ist sogar Cipollini extra mal dafür nach Unna gekommen aus Italien. Und ja, das heißt, als Kind ständig. Jetzt habe ich ihn lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr kennengelernt und kann mich leider auch nicht mehr so richtig an die Kindheitserinnerungen erinnern. Ich weiß es halt von Fotos so, aber ja, richtig persönlich nicht. Er spricht ja, glaube ich, auch sehr schlechtes Englisch, nur Italienisch. Selbst wenn ich ihn jetzt treffen würde, dann glaube ich, wäre die Kommunikation ein bisschen schwierig. Aber ich bin auch ehrlicherweise happy darum, weil Cipo ist für mich immer noch so ein Held. Und das würde ich mir gern bewahren. Manchmal geht das ja flöten, wenn man die Menschen persönlich kennenlernt. Das hatte ich irgendwie vielleicht auch mit einem Kanschlara oder mit einem Tom Bohn, mit einem Cavendish. Die fand ich auch als Fahrer sehr cool, als junger Fahrer. Und wenn man dann irgendwann selber gegen die fährt oder auch so die selber beim Essen sieht, im Hotel und alles Mögliche, dann verliert das auch so ein bisschen den Glanz. Das ist schön, wenn man sich das bei manchen Helden, die man so aus der Kindheit hat, noch bewahren kann.
Auf jeden Fall. Sag mal, siehst du dein Buch jetzt schon mit 31 als Memoiren?
Oh, für das Radkapitel auf jeden Fall. Ich habe auch dementsprechend ja auch echt die Werbetrommel gerührt, weil ich mir so gedacht habe, ey, also wenn man mich jetzt fragt, ich hatte die Diskussion am Wochenende bei der Challenge Rot bei einem Triathlon, wo welche zu mir gesagt haben, mach jetzt doch nicht so einen Stress, du schreibst doch eh noch 2-3 Bücher, weil jetzt geht die Karriere erst richtig los. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich das nicht. Also ich habe echt so gesagt, so ey, ich bin schon in das Projekt reingegangen, so ich schreibe einmal ein Buch und das war für mich persönlich auch der Anreiz daran, zumindest dieses Radkapitel, zumindest diese ersten 30 Jahre meines Lebens festzuhalten und offen darüber zu reden, wie das war. Ich sehe es auf jeden Fall als Memoiren für das Radkapitel, das kann ich sagen. Und deswegen war es mir auch extrem wichtig, da in der Radwelt, ja, die Werbetrommel zu rühren und richtig drauf zu hauen, weil ich mir gedacht habe, ey, ich mache das nur einmal. Ich möchte jetzt möglichst viel Traffic auch darauf bringen, möglichst viel irgendwie dann, dass Leute darüber sprechen, weil das ist ja so, geht euch ja wahrscheinlich genauso, wenn ihr einen Podcast, wenn ihr einen Medienjob habt. Wenn man sich dann schon Mühe gibt, wenn man da schon auch viel Zeit reingibt, dann will man ja dann auch irgendwie diesen Erfolg daraus ziehen. In Form von guten Hörerzahlen oder in Form von guten Buchverkäufen oder in Form von gutem Feedback. Und dementsprechend ja, war das Buch jetzt echt mir wichtig und war mir eine Herzensangelegenheit, das ordentlich zu platzieren überall.
Du hast es gerade in deinen ganzen Antworten immer wieder anklingen lassen. Inwiefern war dieses noch einmal Erleben deiner Vergangenheit, deiner Kindheit, deiner Karriere einfach wichtig für dich persönlich, um vielleicht Wunden zu heilen, Geschehnisse zu verarbeiten oder Sachen einzuordnen? Du entschuldigst dich ja beispielsweise auch bei deinen Lehrern, vielleicht nicht so direkt und explizit, aber zwischen den Zeilen klingt das dann doch ein bisschen durch.
Ey, extrem wichtig. Also ich finde, man sollte nicht so inflationär mit dem Wort Therapie natürlich umgehen, aber so ein bisschen war es das für mich. Aber trotzdem habe ich schon lange den Wunsch oder habe jetzt eigentlich durch das Buch eigentlich nochmal gemerkt, dass das gut für mich war, das nochmal aufzuarbeiten und dass ich das vielleicht auch wirklich nochmal mit einem richtigen Therapeuten oder einer richtigen Therapeutin darüber reden soll, weil man merkt einfach, es heilt ganz viel in einem selber. Also man kann, was du gerade beschrieben hast zum Beispiel, einfach für sich selber einzuordnen, so hey, damals, man schämt sich ja dann oft im Nachhinein und für irgendwelche Dinge, die man getan, gesagt hat oder wie man sich verhalten hat. Und das ist in meinem Leben natürlich auch passiert, dass ich als Jugendlicher, gerade in dieser Zeit, wo ich dann diesen Profivertrag vorliegen hatte und ich wusste, ich muss irgendwie noch 8 Wochen hier zur Schule gehen, aber dann bin ich weg, dass ich da eine Scheißegal-Haltung dieser Schule gegenüber an den Tag gelegt habe, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, boah, schon uncool. Ich habe ja jetzt selber Kinder, wenn meine Söhne sich so verhalten würden, weiß ich nicht, ob ich das toll finden würde, dem würde ich auch die Leviten lesen. Manchmal muss man ja erst erwachsen werden, um Dinge einzuordnen. Dasselbe war ja auch in Verbindung mit meinem Vater, dass ich glaube, die Widmung, die ich ihm selber reingeschrieben habe, war so, ey, ich musste erst erwachsen werden und ich musste auch erst selber Kinder bekommen, um so ein bisschen deine Art der Liebe und der Erziehung zu verstehen. Dass ich verstehen musste, das ist gar nicht gegen mich. Du willst mich eigentlich gar nicht irgendwie runterziehen, so was es bei mir manchmal bewirkt hat, sondern du glaubst eigentlich viel mehr an mich, als ich das selber tue. Und ich mache manche Dinge verrückt, wie ich mich verhalte, wie ich mich benehme oder dass ich vielleicht nicht genug Ehrgeiz an den Tag lege. Und das war so deine Art, mir das zu zeigen. Aber das habe ich halt oft nicht verstanden als Kind. Ja, man muss da vielen Leuten sorry sagen im Nachhinein oder auch vergeben. Und ich glaube, das fängt immer bei einem selber an. Und das konnte ich in dem Buch zumindest schon mal anreißen, diese ganzen Themen. Ob ich das nochmal tiefer da reingehe, so für mich rein persönlich, mal schauen, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, man muss das jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Ich hatte ein ganz tolles Leben, eine tolle Kindheit, habe jetzt keine traumatischen Erfahrungen irgendwie so gemacht. Von daher will ich das auch jetzt nicht irgendwie, da gibt es andere Menschen, die viel, viel schlimmere Dinge durchmachen mussten als ich. Und da muss man auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt.
Zwischendrin kommen in deinem Buch immer auch Begrifflichkeiten aus dem Radsport. Willst du damit alle abholen und ganz offensiv zeigen, dass das Buch eben nicht nur für Radsportfanatiker ist?
Ja, ich würde sogar sagen, dass das Buch eher für die breite Masse gemacht ist als für Radsportfanatiker. Also das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich glaube ich habe. Erstmal finden es alle richtig cool. Wenn überhaupt mal irgendjemand das Buch nicht so cool findet, dann sind es glaube ich die richtig krassen Radsportfans, die richtigen Nerds, die sich vielleicht irgendwelche krassen Zahlen, Fakten, sowas noch mehr gewünscht hätten. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, das war ich auch nie. In dieser ganzen neuen Radsportwelt, in dem modernen Radsport, ich hatte da immer einen Teamkollegen, Alex Dauser, der hat sich da reingefuchst. Mit dem kam ich gut klar. Und wenn der Mechaniker oder die Teamleitung gefragt hat, hey, welches Setup wollt ihr fahren? Dann habe ich einfach mal gesagt, das, was Alex fährt, das fahre ich auch. Da habe ich es mir immer leicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, der hat sich ja damit beschäftigt, der ist der Profi da drin, dann mache ich es einfach genauso wie der. Das heißt, das wäre eher geheuchelt, wenn ich da jetzt in dem Buch irgendwie super krass mich in nerdige Themen reinfuchse, was den Radsport angeht, weil das war ich halt selber auch nie. Ich habe das auch immer eher an der Oberfläche alles gemacht und habe mir das selber erklären lassen. Und meine Mission war ja immer auch im Social-Media-Bereich, irgendwie diesen Spaß, den ich am Sport habe und am Radfahren habe, den eigentlich zu vermitteln. Und das wollte ich in dem Buch auch. Also das steht ja auch von der Freiheit auf dem Rennrad, steht ja auf dem Buch noch drauf, ist ja so der Titel. Und eigentlich soll es darum gehen. Also das Buch aus meiner Sicht ist eher so, ich will mit meiner Geschichte erzählen, wie toll der Sport ist, wie toll das Radfahren an sich ist. Und im besten Falle gibt es irgendwelche Momente in dem Buch beim Lesen, dass die Leserin oder der Leser das Buch mal zur Seite legt und dann irgendwie zum Kleiderschrank geht, sich seine Radklamotten anzieht, in den Keller das Rad holt oder erstmal eine Runde Rad fährt. Also wenn ich das bei dem einen oder anderen bewirke oder ja, wenn die das Buch durchgelesen haben, dann irgendwie nochmal mehr Lust auf den Radsport gemacht zu haben, dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Und gerade diese Radsportbegrifflichkeiten, die da erklärt werden, die sind ja eher für Anfänger. Also ich sag mal, da ist ja jetzt nichts drin, so was ihr jetzt noch nicht wusstet als Beispiel. Ihr seid im Radsportthema drin. Ihr wusstet sicherlich, was diese 21 Begriffe sind, für euch nichts Neues, aber ich habe halt auch viele Leute in meiner Zielgruppe, die vielleicht irgendwie erst seit 2020 oder so mit Radsport angefangen haben und ich glaube, für die ist teilweise noch viel dabei, wo man was lernen kann.
Jan Ullrich schreibt ja auf der Rückseite des Einbands, dass sein Buch eine Liebeserklärung ans Rennrad sei und das ist ja auch so. Warum war dir das so wichtig, diese Liebe zu transportieren?
Ja, weil es ist ja einfach irgendwie, würde ich sagen, wenn man allein in Urlaub fährt und eine schöne Aussicht genießt als Beispiel, dann gibt es die Menschen, die können das für sich persönlich alleine gut einordnen und sind glücklich. Und ich bin ein Mensch, ich fahre dahin, wenn ich das mache, denke ich mir, Das ist jetzt so schön hier, ich muss das irgendwie teilen. Wenn ich das jetzt nicht teilen kann, dann bringt mir das alles hier gar nichts. Also so, ich bin wirklich so, ich kann mein Glück mehr genießen, wenn ich das irgendwie teilen kann. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch das in mir, das mit Social Media oder mit dem Buch, dass wenn ich Fahrrad fahre, also wirklich, wenn ich zum Beispiel in Mallorca an der Küstenstraße, da ist ja auch das Cover entstanden, wenn ich da Fahrrad fahre, dann habe ich immer wieder solche Glückspeaks teilweise bei einer Abfahrt runter oder auch bei Berghoch, wenn man sich quält. Und wenn man dann so rechts rüber schaut und man sieht, schaut aufs Meer hinaus, das ist dann so absurd, dass ich das gar nicht manchmal fassen kann, wie toll das ist. Und dieses Gefühl, was ich dann in mir spüre, dann denke ich mir immer so, ey, das muss jeder mal gespürt haben. Das ist so geil. Und das versuche ich eigentlich damit so ein bisschen zu bewegen, dass ich mir so denke, ey Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie cool das ist, Rad zu fahren in Mallorca an der Küstenstraße zum Beispiel. Da geht es gar nicht darum, Rennen zu fahren oder irgendwas. Macht es einfach mal. Das ist echt ein geiler Sport, das ist echt eine geile Erfahrung. Und das können sicherlich jetzt viele, die das hier hören, können das nachfühlen. Aber es gibt ja immer noch unendlich viele Menschen, die das nicht nachfühlen können. Und die da auch noch zu begeistern. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen meine Motivation. Das war auch immer, wenn mir jemand geschrieben hat, hey Rick, danke für deinen Content, ich habe mir jetzt ein Rad gekauft, ich bin jetzt voll im Radsportfieber. Das war viel, viel mehr Bestätigung und Freude für mich, als wenn ich ein Profiradrennen gewonnen habe zum Beispiel. Das war auch geil, als Sportler habe ich dafür gelebt, aber so als Mensch dieses Feedback zu bekommen, hey, ich habe echt irgendwie so ein Hobby gefunden oder ja, was mich erfüllt, das hat mich immer viel mehr glücklich gemacht. Und ja, ist wahrscheinlich auch ein Thema, warum man, das könnte man auch mal aufarbeiten, warum ich das immer teilen will, das, was ich fühle mit anderen und das, warum ich das für mich selber nicht einfach abspeichern kann. Aber anderes Thema, aber ich würde sagen, deswegen will ich das im Buch auch rüberbringen.
Wie war deine Zusammenarbeit mit Ulle so? Du hast ja jetzt zum Beispiel auch einen Podcast mit ihm und auch in der ARD-Doku, die du da quasi moderierst mit den Sprintern. Da war er ja gar nicht dabei, ist er in der nächsten Folge dabei gewesen.
Genau.
Wie ist das so zustande gekommen, dass ihr eng miteinander zusammenarbeitet?
Ja, Ulle war in meinem alten Podcast noch, den ich zusammen mit Tanja Erath gemacht habe, Parallelwelten. Hatten wir irgendwann mal die Idee, so ein Doppelinterview zu machen, eine Doppel-Podcast-Folge mit meinem Papa und mit Jan Ullrich. Und das ist dann im Januar 2024, haben wir das hinbekommen. Ulle und Ete heißen die Podcast-Folgen, war sehr lang, gibt zwei Teile. Und da habe ich Ulle dann nochmal intensiv kennengelernt. Dann sind wir in Kontakt geblieben, haben oft mal geschrieben, telefoniert. Ich glaube einfach, weil für Ulle war ich auch so ein bisschen so eine Tür in diese neuen Medien, in diese neuen Welt, hat er auch mal gefragt, mal einen Tipp gehabt, hat sich auch einfach viel abgeschaut konnten wir so uns ein bisschen gegenseitig unterstützen. Ja, letzten Sommer kam er auf einmal auf mich zu und sagte, hey Rick, ich habe mir jetzt länger Gedanken gemacht, was ich so machen will in Zukunft. Ich hätte irgendwie auch Bock, einen Podcast zu machen. Könntest du dir nicht vorstellen, das mit mir zu machen? Ja, so ging das dann alles los. Damals, vor einem Jahr, hätte ich mir das noch nicht vorstellen können und ich gesagt habe, ja Ulle, ich habe ja einen Podcast mit Tanja, ich kann jetzt nicht zwei machen. Ich kann jetzt auch nicht einfach so Tanja sagen, ey, Ulle hat angefragt, ich mache jetzt einen anderen Podcast so. Dafür bin ich mit Tanja viel zu gut befreundet und dafür hat das mit Tanja viel zu sehr Spaß gemacht. Aber irgendwann im Herbst, im Winter letzten Jahres war bei Tanja und mir so auch gefühlt so, dass wir uns beide offen in die Augen geschaut haben und gesagt haben, so ey, war eine geile Zeit, aber ich glaube, dass wir den Podcast, die Geschichte ist jetzt auserzählt. Das war super geil, als wir beide noch Profis waren. Aber wir haben dann hinten raus in dem Podcast eigentlich viel mehr über Tanjas Krankenhausalltag geredet oder ich irgendwie über meine Abenteuer, die ich gerade erlebe, als über den Radsport an sich. Und das war eigentlich auch mein Wunsch, wieder so da ein bisschen hinzukommen, irgendwie zu sagen, so ich will irgendwie so schon da im Radsport und in dem Podcast will ich wirklich über den Inhalt reden. Dann wusste ich ja, es gibt diese Anfrage von Ulle und dann haben wir eigentlich so ab Januar, Februar intensiv damit angefangen zu sagen, hey, wir wollen das machen. Wann können wir das machen? Wie können wir das machen? Und seitdem gibt es diese Zusammenarbeit, ja.
Wie war denn deine Zeit damals bei Katjuscha Alpecin bei dem Team? Das war ja sowas wie ein All-Star-Team der Deutschen mit dir, Marcel Kittel, Nils Pollitt, Toni Martin. Von außen betrachtet schien das ja absolut paradiesisch zu sein.
Ach, das war es auch, wirklich. Das war sicherlich, waren das die schönsten Jahre meiner Karriere, 2017, 18, 19. Also 18, 19 muss ich sagen, war auch beschissen wegen Tour zweimal ausgestiegen. Das hat persönlich an mir sehr gekratzt. Aber so rein vom Team her, von der Stimmung her, bin ich niemals mehr in einem Team gefahren, wo das irgendwie besser war. Also gerade das Jahr 2017 mit Christoph noch als Kapitän. Aber dann auch 2018, 2019, du hast gerade ja alle angesprochen, Marco Haller war noch da, Marco Mattes, also das war wirklich für mich wie ja in auf Ferien fahren mit Freunden. Das waren wirklich alles Kumpels, alles Freunde. Und umso mehr Schmerz ist im Nachhinein, dass wir das eigentlich nicht hinbekommen haben. Dass wir wirklich, das ist ja dann 2019 mit Auflösung des Teams geendet, dass Canyon ausgestiegen ist, dass Alpecin ausgestiegen ist und dass das Team einfach keine Sponsoren mehr hatte und dann das Team geendet ist. Und das schmerzt mich wirklich immer noch sehr, weil das war eigentlich wirklich ein Team, was man hätte richtig geil. Es hatte voll das Potenzial, ein richtig großes deutsches Radsportprojekt zu werden. Und dass wir das einfach nicht, wir Fahrer nicht mit Leist oder ich sag mal Fahrer-Teamleitung, da kann man ja alle mit reinnehmen, dass wir das nicht auf die Straße gebracht haben, da ein erfolgreiches Projekt draus werden zu lassen, ein erfolgreiches Team draus zu machen. Das ist wirklich so eine Sache im Nachhinein, wo ich mir denke, ey, das ist irgendwie alles scheiße gelaufen. Ich kann mir auch gar nicht genau richtig erklären, warum. Da gibt's auch gar keinen richtig Schuldigen. Es hat halt einfach irgendwie nicht sein sollen. Vielleicht haben wir uns da fast zu gut zu verstanden. Das kann ja auch manchmal sein, dass man das dann bei all guter Laune der sportliche Ehrgeiz ja irgendwie der war ja auch da, aber es war immer so, wir hatten gute Laune und auf einmal war eine riesen Drucksituation. Jetzt müsst ihr alle performen und das haben wir dann einfach nicht umsetzen können. Das tut mir immer noch so ein bisschen weh im Nachhinein, dass wir wirklich dieses Team da so ein bisschen gegen die Wand gefahren haben.
Damals habt ihr ja auch für Alpecin Werbeclips gedreht. Wie war das so? Als Radsportler kommt man ja nicht so oft in den Genuss von in einem Werbeblock im Fernsehen zu sein.
Ja, das war immer eine Erfahrung, muss ich dir sagen. Also da war ich auch noch ein anderer Typ als jetzt. Also ich glaube, jetzt würde ich da mit mehr Selbstbewusstsein reingehen und würde mir denken, das rocken wir irgendwie schon. Damals war das schon immer krass so aus der Komfortzone raus. Also wir haben die meistens irgendwie zu ganz guten Zeitpunkten gedreht. Also im Winter, wo jetzt die Saison nicht gerade auf Hochtouren lief. Von daher war das dann auch mal so einen Tag ausbrechen aus dem Alltag. Das war immer ganz schön. Aber es waren teilweise ja wirklich wilde Konzepte, die sich da überlegt worden sind, um uns Radprofis da einzubinden. Also ich kann mich an einen Werbespot erinnern, wo ich wirklich sogar einen Double hatte, einen Stunt-Double, weil ich mit dem Rad durch eine Tür gefahren bin. Da gab es eine kleine Explosion und eine Flamme. Und ich musste sozusagen den Shot in die Tür reinfahren drehen und dann auch aus der Tür wieder rauskommen. Aber den eigentlichen Action-Shot an sich, da gab es dann, sag ich mal, eine Stunt-Double für mich. Und das war schon absurd. Aber Alpecin ist ja bis heute Sponsor. Und man muss halt wirklich sagen, die bringen da schon frischen Wind rein in die ganze Sache, gerade im deutschen Radsport. Und das ist toll, dass wir solche Marken haben, die sagen, hey, wir setzen komplett auf Radsport. Auch wenn es manchmal dann vielleicht extravagante Pläne sind, aber das macht Alpecin, glaube ich, auch aus. Jeder, der die Menschen dahinter kennt, weiß auch, mit denen arbeitet man gern zusammen.
Bei Israel Premier Tech kann ich mich daran erinnern, dass du dich da mal über das Teamwork und den Umgang unter den Fahrern ein bisschen beschwert hast. Hat dir das damals dann auch so ein bisschen die Lust am Profisport genommen?
Ja, total. Also ich habe einfach oft Dinge dort nicht verstanden. Es war auch kein schlechtes Team, das nicht. Aber ich war vor allen Dingen auch in den Jahren da happy, wo ich meine ganzen Kumpels da noch hatte, kann man sagen. Also Nils Polit, André Greipel, Matthias Brändle, Alex Dowsett. Das waren also meine Bezugspersonen. Aber Nils ist dann nach Bora damals gewechselt, André hat seine Karriere beendet. Aber zum Beispiel Alex Dowsett und Matthias Brändle haben keine Vertragsverlängerung bekommen und mussten dann ihre Karriere beenden. Und das war so eine Entscheidung, die ich gar nicht verstanden habe, weil da dachte ich mir so, ey, wirklich, das sind zwei absolute Leistungsträger hier im Team. Die kriegen jetzt keine Vertragsverlängerung und die gibt es 10 Fahrer im Team, die kriegen irgendwie einen Vertrag verlängert. Wieso, weshalb, warum? Es waren oft solche persönlichen Dinge, dass ich einfach wirklich nicht mit der Teamleitung derselben Meinung war. Und das kommt dann wieder so, wie es ist. Also als junger Kerl hätte ich mich gar nicht getraut, irgendwas da anzuzweifeln. Da schluckt man Dinge, da sind die Teamchefs so ein bisschen auch Heilige für einen. Und man sagt einfach Ja und Amen zu allem. Und umso erwachsener und umso älter ich geworden bin, dachte ich mir wirklich auch oft so, also das ist vielleicht auch ein bisschen arrogant, ein bisschen ungesunder Ehrgeiz, aber ich dachte mir wirklich oft so, das könnte ich besser. Also das könnte ich wirklich besser als ihr. Und das ist halt immer schwierig, ne? Wenn du jemanden im Team hast, der dir dann auch seine Unzufriedenheit zu verstehen gibt und sagt, sag mal, da bin ich jetzt aber nicht d'accord mit, was ihr da gerade so macht. Das hat meiner Karriere jetzt nicht gerade geholfen, muss ich sagen. Das ist mir auch ganz klar. Aber ich bin dann auch nicht ein Typ, der sowas runterschlucken kann. Also ich denke mir dann so, es wäre jetzt besser, die Fresse zu halten, aber dann kann ich mir abends nicht in den Spiegel gucken. Wenn mir da was nicht passt, dann muss ich das auch sagen. Das war halt einfach oft so in dem Team. dass ja, da Dinge passiert sind, vor allen Dingen Nominierungen für Rennen, die ich oft nicht verstanden habe oder wo ich auch einfach dann so, ja, Fahrer wurden für Rennen nominiert, das keinen Sinn gemacht hat, Gruppen wurden zusammengesteckt, also ich sag mal, ich wurde dann in, das ist jetzt der Sprintzug und dann habe ich ja gedacht, das kann ich jetzt schon sagen, dass das nicht funktionieren wird, weil die zwei Fahrer, das sind ja selber Sprinter, also einfach von ihrem Element her, werden die niemals für einen anderen Fahrer einen Sprint anfahren, weil die selber einen Sieg holen wollen. Oder, also so, du brauchst drei Alpha-Tiere nicht zusammen in eine Gruppe parken, das wird nicht passen. Und dann dachte ich mir so, es kann doch nicht sein, dass ihr das als sportliche Leitung nicht seht. Ihr müsst doch eure Fahrer ein bisschen menschlich kennen. Ja, das war so einfach so ein Beispiel, wo ich mich dann manchmal geärgert habe.
Lass uns mal zu deiner ersten Tour de France springen. Start ist in Düsseldorf, dicke Party mit zwei unfassbar wichtigen und tollen Bands auf der Bühne. Kraftwerk aus Düsseldorf, Deutschland und Air aus Frankreich. Damals gab es dann eine extra Kraftwerk-Lackierung eurer Canyon-Rennräder und Zeitfahrräder. Es regnet und du stürzt. Du liegst da am Boden und wie hast du dich damals dann gefühlt? Die erste Tour de France.
Oh, ich habe mich super doll über mich selber geärgert, weil ich bin ja kein Zeitfahrer. Warum gehe ich überhaupt Risiko in diesem Zeitfahren ein? Also wie bescheuert kann man sein? Das waren so eigentlich meine Gedanken danach. Aber da kam halt der, ich glaube 23 war ich damals bei meiner ersten Tour de France, Start in Düsseldorf. Das war seit 2-3 Jahren davor. Also seitdem ich, also eigentlich seitdem bekannt geworden ist, Grand Départ in Düsseldorf, war für mich klar, da will ich irgendwie dabei sein. Dann kommt halt dieser Tag, du stehst da auf der Startrampe. Das muss man ja auch nochmal einfach sich vor Augen führen. Da waren ja trotzdem hunderttausende Fans an der Strecke, obwohl das da wirklich schlechtes Wetter war. Da ist ja geregnet wie aus Kübeln und trotzdem war die Stimmung so krass. Und dann stehst du da auf der Startrampe und fährst los und alle schreien deinen Namen und alle feuern dich an. Man fühlt sich halt wie beflügelt dann. Mit diesem Adrenalinrausch bin ich halt in dieses Zeitfahren gegangen, ohne natürlich irgendwie eine Aussicht gehabt zu haben, da Top Ten zu fahren oder irgendein Ergebnis. Und dann kommt diese Valverde-Kurve, also das war ja dieselbe Kurve, wo Valverde auch stürzt und sich da sehr, sehr schlimm verletzt hat und direkt aussteigen musste. Und in derselben Kurve gehe ich halt mit viel zu viel Tempo einfach in die Kurve rein, mein Vorderrad rutscht weg und ich knall voll in die Balustrade. Gibt's auch noch einen Clip auf YouTube dazu, kann man sich ansehen. Und habe mir halt zwei Bänder gerissen und dann war wirklich so Wechselbad der Gefühle von wirklich von einem absoluten High, dass man das gerade erleben darf, zu todtraurig, weil ich eigentlich im ersten Moment damit gerechnet habe, dass meine Tour auch da endet jetzt gerade. Und das war super bitter. Bin dann danach ins Hotel. Hansi Friede, der Teamphysio, hat mich angeschaut, gecheckt. Dem sein Gesichtsausdruck war auch nicht gerade sehr hoffnungsvoll, aber die einzige News, die er für mich hatte, war so, ey, du hast doch, wenn ich irgendwas Positives sagen kann, dann, dass du Glück im Unglück hattest, weil du bist eine Stufe von der Schulter-Eckgelenksprengung. Damit wärst du auf jeden Fall raus aus der Tour. Mit den zwei Bändern, die gerissen sind, das hält so ein bisschen noch. So ein bisschen was hängt da noch zusammen. Fahr einfach morgen mal los und schau, ob es geht. Ja, da hat mich auf jeden Fall die Motivation. Wille war das Einzige, was mich da durchgebracht hat bis zum Ende der Tour. Das war dann auch wirklich, im Nachhinein sage ich immer, oh, das war so toll, das war mein Karriere-Highlight, aber wenn ich ja ehrlich zu mir selber bin, das war auch 3 Wochen richtig Schinderei, weil auf dem Rad war es erstmal okay, weil da hatte ich so ein Gegenstück mit dem Lenker, dass ich eigentlich wirklich die Schulter hat da nicht gehangen, das hat nicht wehgetan. Die Schulter hat viel mehr wehgetan, als wenn ich zum Beispiel zum Frühstück gegangen bin oder einfach ganz normal rumgelaufen bin, weil ich halt sozusagen, dann hat die Schulter so gehangen. Und auf dem Fahrrad hatte ich den Lenker was zum Festhalten, was zum Abstützen, dadurch ging es ganz gut. Das Problem war aber, dass ich natürlich durch die Verletzung hat sich meine Körperhaltung ein bisschen verändert auf dem Rad. Und ich habe ab so Etappe 10, 11 die übelsten Sitzprobleme bekommen. Also wirklich so mit, so einfach so unschönes Thema jetzt. Aber ich sag mal, wir sind ja im Radsport, da sind wir dann in den nerdigen Themen. Dass ich mir wirklich unschön da den Sitzbereich aufgerieben habe und sich da, ja, also muss ich ja vielleicht nicht ins Detail gehen, aber die letzten 11 Tage waren wirklich sehr, sehr unschön im Sattel. Jede Sekunde, die ich nicht im Sattel sitzen musste, waren schön für mich. Und ich konnte dann auch erst mal 5 Tage danach kein Rad fahren, weil sich der Sitzbereich erst mal so krass erholen musste. Das war eine echte Tour der Leiden. Zum Glück war es dann in Paris dann irgendwann nach 3 Wochen mal vorbei.
Was macht die Tour de France für dich so besonders?
Boah, das ist schwer in Worte zu fassen, aber ich habe da jetzt die Tage wieder drüber nachgedacht. Es ist einfach, glaube ich, der Mix aus den besten Fahrern der Welt, die sich da treffen. Das kann man ja wirklich auch faktisch belegen, dass wenn man sich irgendwie das Starterfeld anschaut, das ist halt bei der Tour de France am besten. Und deswegen schauen da auch die meisten Leute zu, weil die größten Stars da mitfahren. Aber warum passieren immer so Dinge, die nur in der Tour passieren? Bei dem Zwischensprint um 20 Punkte im grünen Trikot stürzt Jasper Philipsen, bricht sich das Schlüsselbein, glaube ich, und ist erstmal raus. Das passiert ja fast in keinem anderen Rennen, dass eine Sprintwertung so heiß ausgefahren wird. Und ich glaube, das beschreibt es auch so gut. Dadurch, dass alle irgendwie wissen, das ist die Tour de France, das ist das Highlight, hier geht es um alles, wird nochmal ein Tick mehr Risiko genommen. Und dadurch passieren dann auch einfach so unvorhergesehene Dinge. Und das ist ja dann wie so ein Teufelskreis, dass sich dann auch diese Skandale oder diese Momente, wo immer was passiert, einfach nochmal, ja nochmal hochpotenzieren. Weiß nicht, ist das ein Wort, darf man das sagen? Aber ihr wisst, was ich meine, dass das dann nochmal extremer wird alles. Und ich glaube, das macht die Tour aus, dass halt auch Van der Poel, Pogacar, Vingegaard gegeneinander sprinten, dass die Nerven blank liegen, dass Ausraster passieren, dass Stürze passieren, dass unvorhergesehene Dinge passieren einfach. Das ist einfach, das gibt's einfach nur in der Tour.
Sag mal, welches Rennen ist sonst noch so dein Liebstes? Gibt's da was?
Alle deutschen Rennen wirklich. Also als deutscher Radprofi, man hat ja nicht mehr diese goldenen Zeiten miterlebt, wie es vielleicht damals bei meinem Papa noch war. Ich stelle mir das total verrückt vor, weil damals gab es ja wirklich Bayern-Rundfahrt, Niedersachsen-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Sachsen-Rundfahrt. Da gab es ja wirklich irgendwie gefühlt in jedem Bundesland gab es eine Rundfahrt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das war. Also es muss ja irgendwie cool gewesen sein. Zu meiner Zeit ist ja wirklich Frankfurt, rund um Köln, Hamburgser Classics und Deutschland-Tour. Das heißt, man hat eigentlich so 8 Renntage auf deutschem Boden. Münsterland-Giro darf man nicht vergessen, der kommt auch noch dazu. Also 8-9 Renntage hat man im besten Fall auf deutschem Boden, wenn man alle fährt. Und die meisten Teams fahren ja nicht alle Rennen. Von daher war das immer was Besonderes. Also ich muss sagen, in der Anfangszeit habe ich Frankfurt immer geliebt, weil ich eigentlich auch immer da mit guten Ergebnissen glänzen konnte. Weil, glaube ich, bei der ersten Teilnahme 6. Dann war ich mal 2., als Christoph gewonnen hat. Dann nochmal Top 10. Dann wurde das Rennen irgendwann zu schwer für mich, weil der Feldberg immer öfter eingebaut worden ist. Dann habe ich keine Rolle mehr gespielt. Deutschland-Tour durfte ich wieder miterleben, als die wieder in den Kalender zurückgekehrt ist. Und Hamburg vor allen Dingen. Also ich habe jetzt in Hamburg nie ein gutes Ergebnis abgeschossen. Ich glaube, mein bester Platz war da 12. Meistens bin ich ja noch Sprints angefahren da am Ende. Aber irgendwie fand ich Hamburg immer geil. Münsterland-Giro auch. Also wirklich alle deutschen Rennen, muss ich wirklich sagen, liegen mir am Herzen. Ist immer cool gewesen. Und dann noch, wenn man noch irgendwie neben der Tour irgendein Rennen nennen darf, dann natürlich noch Paris-Roubaix. Ich war jetzt auch nie der Klassiker-Fahrer schlechthin, der jetzt da um 7 mitgefahren bin, aber bei Paris-Roubaix ist fast so ein bisschen, da hat man fast so ein bisschen das Gefühl, das ist wie bei einem Triathlon, bei einem Ironman oder beim Jedermann-Rennen, dass selbst bei den Profis sich viele Fahrer denken, ja gut, um Sieg fahre ich hier nicht mit, aber geil, ich kann mal sagen, ich bin Paris-Roubaix gefahren. Teilnehmen ist alles. Und das gibt's halt nicht in vielen Rennen. Ne? Also bei vielen Tagesrennen, sobald du aus der Entscheidung raus bist um den Tagessieg, dann steigen die meisten Fahrer aus, weil die natürlich sagen, gut, was will ich jetzt hier weiterfahren? So. Bei Paris-Roubaix fahren selbst die Fahrer, die eine halbe Stunde hinterm Sieger sind, noch durch, weil die irgendwie diesen Moment auf der Radrennbahn erleben wollen. Und das ist schon besonders.
Wir sind ja mitten in der Tour de France. Was ist denn deine liebste Tour de France-Story, die du erlebt hast, vielleicht abseits vom Sportlichen?
Da würde ich dann in die Kindheit zurückgehen. Also in meine Kindheit. Also die liebsten Tour de France-Stories sind die ich nicht selber mitgefahren bin. Das muss man auch, man muss erstmal mitfahren, um zu realisieren, nicht mitfahren ist eigentlich viel geiler. das muss ich wirklich sagen. 2021, meine ich, war der Start. Nee, Quatsch, 2021 bin ich mitgefahren. Dann war es 2022. 2022 war der Start in Kopenhagen. Und das war das erste Mal, als ich von der ARD als Experte eingeladen worden bin, für 2-3 Tage, um dabei zu sein. Das war total geil. Also ich liebe Kopenhagen als Stadt. In Dänemark, da waren, glaube ich, wirklich 1 Million Fans an der Strecke. Die Stimmung war krass. Also das war eine richtig coole Erfahrung. Ich glaube, die Erfahrung hat meine Profikarriere auch nochmal um ein paar Jahre gekürzt, weil ich mir dann irgendwann wirklich gedacht habe, eher als Experte dabei zu sein, ist ja viel geiler als mitzufahren. Also das einmal neben der Tour de France, also einfach so der Start in Kopenhagen 2022 und auch die Kindheitserinnerung. Also ich bin immer in den Sommerferien früher mit meiner Mama, mit meinen Großeltern, mit Opa Manni, mit Oma Ulla im Camper zur Tour eine Woche und dann wirklich Camping bei der Tour de France, dieses Mitreisen, dieser Wanderzirkus, auf den Bergetappen auch, dann an einem Bergpass da zu stehen, die Fahrer zu sehen. das ist schon Kindheit für mich und das ist schon geil. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so diese Liebe zu Tour de France, weil das ist ein wirklich, ich bin mit diesem Rennen groß geworden. Für mich ist Sommer, Tour in Frankreich sein, das ist für mich Kindheit, das ist für mich groß werden. Dann durfte ich das als Fahrer selbst miterleben und jetzt darf ich das irgendwie in dieser Medienposition, in der ich bin, wieder aus einer anderen Sicht begleiten. Die Tour de France ist aber diese Konstante in all dem. Ich glaube, daher rührt auch so diese große Liebe zu dem Rennen bei mir, dass ich mir einfach denke, ey, das ist schon geil.
Du hast ja in deiner Karriere so einen krassen Techniksprung im Radsport mitbekommen. Dann gab es so eine Explosion der Kosten, der Gehälter, der Teambudgets. Der Radsport ist ja heute irgendwie ein ganz anderer als zu deiner ersten Tourteilnahme beziehungsweise zu deiner Zeit, als du beim Rabobank Development Team angefangen hast. Wie hast du diese Veränderung im Radsport erlebt?
Ja, eigentlich auch nur mit einem offenen Mund und dabei zusehen. Also man hört ja dann irgendwann, wie du gerade gesagt hast, einfach die Gehälter, die mittlerweile gezahlt werden und auch wie die Teambudgets förmlich explodiert sind oder dass so ein Team wie UAE anscheinend gar kein Budget hat, sondern es kostet halt, was es kostet. Irgendwie macht es den Sport ja dann auch größer und das ist schon auch krass und auch mit den Technik, ich bin Technik Fan auf jeden Fall, immer wenn ein neues Rad rauskommt, schaue ich mir das auch an und das ist schon irgendwie geil, weil ich habe auch ganz oft gedacht, na gut, was will man jetzt doch an einem Rad noch groß weiterentwickeln, was soll da noch kommen, aber irgendwie findet man ja doch oft immer noch Dinge. Von daher ist es echt schon spannend, dass man immer, wenn man so denkt, es geht nicht weiter, irgendwas geht doch immer, Innovation hört nie auf. Oder auch ist krass, wenn man so jetzt auch in der Doku, die jetzt so alle rauskommen zur Tour, zurückschaut und wenn man sich manchmal irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir bei den Sprints die Räder angeschaut halt von vor 10 Jahren. Das wirkt ja wie eine alte Möhre. Da denkt man sich, sag mal, das hat ja wirklich gar nichts mit Aero zu tun. Das ist total verrückt, wirklich. Ja, aber ich meine auch nochmal auf die Gehälter. So, ich bin echt gespannt, wie der Sport das stemmt auf lange Sicht, weil man bekommt es ja immer wieder auch mit. Das sind jetzt auch von meiner Seite, das sage ich ganz ehrlich, nur Mutmaßungen. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Das wissen die Teammanager sicherlich besser. Aber es ist ja immer so, dass ein Teammanager, also die Firma, die so ein Radsportteam betreibt, die macht den Vertrag mit dem Fahrer und die macht auch den Vertrag mit dem Sponsor. Und meistens ist es ja so, dass jetzt, wenn du jetzt schaust, alle guten Teams, also Mats Pedersen hat einen lebenslangen Vertrag, Wout van Aert hat einen lebenslangen Vertrag. Man kann sich eigentlich auch nicht vorstellen, dass Pogacar oder Vingegaard bei einem anderen Team fahren, als sie es aktuell tun. Und die haben ja auch alle langfristige Verträge, 4, 5 Jahre, hochdotiert, fast im zweistelligen Millionenbereich, manche von denen jetzt. Dann hört man aber so ein bisschen die Teambudgets auch. Und ich frage mich halt, das Geschäftsmodell Radsport ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass ein Sponsor gibt einem Team Geld. Und das ist dann das Teambudget. Das ist jetzt sicherlich bei UAE ein bisschen anders, das weiß man auch, dass das eher direkt vom Prinzen, vom Ölstaat der Vereinigten Arabischen Emirate kommt. Und im besten Fall hast du vielleicht einen Riesensponsor wie Red Bull, der jetzt gerade eingestiegen ist. Oder nehmen wir jetzt mal so ein Team aktuell wie Akea B&B Hotels mit einem Teambudget von 13 Millionen. Die verschwinden einfach von der Bildfläche. Also die können sich halt keinen, nicht mal annähernd, irgendwelche Fahrer in diesem Bereich leisten, spielen damit halt auch sportlich keine Rolle und verschwinden. Und das heißt irgendwie so diese Teams, die, würde ich sagen, noch das klassische Modell, Businessmodell Radsport hatten. Also Sponsor gibt Team Geld, Team gibt es weiter an die Fahrer und man kommt irgendwie übers Jahr. Das wird es halt echt schwer haben auf Dauer. Man erinnert sich vielleicht mal zurück irgendwie vor 1,5 Jahren, als diese Diskussion war, fusionieren Sudal Quickstep und Wismar Liesebike. Also ich meine, wie kann das sein? Wismar Liesebike ist eins der größten Teams, aber die haben einfach so ein hochkarätiges Personal an Fahrern, langfristig gebunden, plus Millionenverträge. Da weiß der Teammanager jetzt nicht, wie er in 2 Jahren eigentlich das Budget stemmen soll. Also die sind eigentlich in so einem konstanten Sponsorensuche oder auf einer konstanten Geld muss irgendwie in das Team reinkommen, damit ich das auch noch in 2 Jahren betreiben kann. Also in dieser Position würde ich als Teammanager nie sein wollen. Das finde ich echt ein bisschen absurd, dass das so funktioniert. Und die Frage ist für mich halt so, okay, wie lange funktioniert das noch so? Also ich sage das ganz offen, ich bin da jetzt nicht tief drin. Ne? Es ist immer nur so das, was man so hört und wie man das alles so mitbekommt. Vielleicht rede ich auch Quatsch und die haben alle total einen Plan von dem, was die machen. Und da hat gar keiner Stress. Aber so wie mir das wiedergespiegelt wird und so wie ich das auch höre und auch was für absurde Summen gezahlt werden da. Ich bin da gespannt, wo da mal irgendwann das Ende kommt. Also bis jetzt ist es ja wirklich einfach ein Wettbieten, immer mehr und immer mehr. Und Remco Evenepoel ist ja zum Beispiel so eine Personalie, wo man dann hört, okay, das ist vielleicht auf lange Sicht der Einzige, der da jetzt mitfahren kann bei Pogacar, bei Vingegaard. Der scheint nicht so ganz fest zu sein bei seinem Team. Der scheint ja irgendwie so ein bisschen, okay, vielleicht kriegt man den losgeeist. Da ist ein Team Ineos interessiert, da ist ein Team Red Bull Bora-Hansgrohe interessiert. Da geht ja ein Wettbieten los. Dasselbe muss man sich, glaube ich, vorstellen mit einem Fahrer wie Florian Lipowitz, der jetzt angedeutet hat, dass er da mitfahren kann. Ich glaube, ein normaler Mensch macht sich keine Vorstellung, was der Junge für Angebote bald bekommen wird, wenn er da wirklich das beweisen kann. Also das ist so, das hätte man sich vor 2, 3, 4 Jahren nicht vorstellen können, dass wir wirklich über 7, 8, 9, 10 Millionen Jahresgehalt reden für Radprofis auf einmal, die die Tour gewinnen können. Und also ich sag mal, das war, wie gesagt, da verdient ein Fahrer das, was fast das gesamte Teambudget ist vom Team Arkea B&B Hotels. Und da bin ich gespannt, wie der Radsport das lösen will auf Dauer.
Da sind wir alle sehr gespannt. Du hast dir ja für dieses Jahr vorgenommen, jede Woche einen neuen Job auszuprobieren. Am interessantesten für mich war das Video bei 1Live, weil ich selber Radio-Frühmoderator bin hier in Berlin bei Flux FM. Deine Sendung ging erst um 10 los, also nicht ganz so früh. Wie bist du denn mit dem Sendungfahren? 1000 Knöpfe drücken, freihändig gerade ausreden und dann auch noch Kopf rechnen, damit gutes Backtiming ist. Wie bist du damit klargekommen? Wie hat das funktioniert?
Erstaunlich gut. Also ich muss wirklich sagen, auf so einer ganz realistischen Ebene, wenn es ein Job dieser 52 am Ende des Jahres wird, wir haben jetzt 27 veröffentlicht, dann ist Radiomoderator an der 1. Also ich habe von meinem Kumpel Philipp, der Radiomoderator bei 1Live ist, einen kleinen Crashkurs bekommen. Und ich war selber von mir überrascht, wie gut ich das alles machen konnte. Man muss natürlich dazu sagen, hey, ich habe immer Philipp immer noch vorher so gefragt, okay, nur nochmal zur Sicherheit, so jetzt den Knopf, dann das, so, also so läuft das ab, ne? Aber ich glaube schon, dass ich das vielleicht könnte. Natürlich bräuchte ich ein bisschen, das ist keine Frage, aber das hat auf jeden Fall mit am meisten Spaß gemacht von allem, was ich bis jetzt gemacht habe. Also du hast auf jeden Fall einen sehr coolen Beruf, kann ich dir sagen.
Danke. Aber ich meine, jetzt haben wir dich kennengelernt so ein bisschen und du hast ja angerissen, was du jetzt schon zurzeit alles für Jobs machst. Und jetzt frage ich mich, warum müssen da jetzt nochmal 52 neue Sachen ausprobiert werden?
Das hat sich alles ergeben, das ist eine Reise, ne, das Leben. Also es fängt erstmal so damit an, dass wenn ich was anfange, dann ziehe ich das auch durch. Also ich sag mal, da kommt der Sportler auch in mir durch. Und in den letzten 1, 2 Jahren als Radprofi habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, okay, wenn ich meine Karriere beende, was mache ich dann? Was passiert dann? Dann war für mich irgendwie klar, ich will irgendwie ein Format haben, was mich begleitet durch diese Zeit nach dem Radsport. Viele kennen ja dieses Loch, in das man dann fällt. Hey, Radsportkarriere beendet, was kommt jetzt? Das war auch immer so die Frage, die ich bekommen habe, wenn ich da offen drüber kommuniziert habe, dass ich aufhören will, im Freundeskreis oder Familienkreis. Naja, was machst du dann? Was kannst du eigentlich? Und da habe ich dann so ein bisschen angefangen mit zu kokettieren, dass ich gesagt habe, ja gut, du hast eigentlich recht, ich kann ja gar nichts. Keine Ausbildung gemacht, kein Abi, Studium deswegen natürlich auch nicht. Eigentlich fange ich mit 30 Jahren jetzt wieder bei Null an. Und so ist dann diese Idee entstanden, dass ich ich wollte ein wiederkehrendes Format haben. Und dann habe ich gedacht, ey, eigentlich ist das doch ganz cool, Rick needs a job. Ich habe jetzt Profikarriere aufgehört. Dann mache ich jetzt jede Woche, probiere ich einen neuen Beruf aus, mache daraus ein YouTube-Format, lass mich begleiten und let's go. Und wenn du mich fragst, würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall mein Hauptprojekt dieses Jahr. Darum dreht sich alles und da muss ich auch alles unterordnen. Dass dann in diesem Prozess von dem Entstehen und von der Umsetzung auf einmal noch ein Buch kommt und irgendwie auch viel mit der ARD und Sportschau, das war alles nicht so geplant. Und ich sag mal, ich bin dann auch jemand, der da schwer Nein sagen kann. Wenn ich Bock auf Projekte habe, dann mache ich einfach. Deswegen, das ist jetzt aktuell alles sehr, sehr viel. Und dann auch noch der neue Podcast. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß auch, dass ich natürlich einen Hauptjob habe als Content Creator mit all diesen Dingen, wo ich Content mache, Podcast, YouTube, Instagram. Aber trotzdem ziehe ich diesen Job voll durch und gebe auch jedem Job die Chance, dass er das sein könnte. Weil ich habe ja gerade irgendwie davon geredet, von diesem Glücksgefühl, was ich auf dem Rad habe. Vielleicht erfahre ich genau das auch in einem anderen Job. Das ist ja nicht auszuschließen. Ich habe einfach Bock auf neue Erfahrungen. Und wenn ich einzig das Format gelernt habe, dann viel Demut. Weil vor allen Dingen habe ich gelernt, ey, es gibt auch viele Berufe da draußen, auf die ich gar keinen Bock hätte, wo ich auch nicht gut drin wäre. Was für ein Glück habe ich, dass ich Radprofi sein durfte und jetzt irgendwie Content Creator. Das ist das eine. Das nächste Schöne ist halt wirklich, dass Beispiel Radiomoderator 1Live, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, nächstes Jahr vielleicht da irgendeine Sendung zu machen. Vielleicht jetzt nicht jeden Tag so, aber vielleicht eine wiederkehrende Sendung, einmal monatlich oder einmal wöchentlich, wer weiß. Also ich hätte da an sich Bock drauf. Und das heißt, daraus entstehen ja wieder neue Berufe oder neue Projekte. Und das ist irgendwie das Coole. Das ist jetzt irgendwie mein Leben. Mir fällt das immer selber schwer, das in eine Jobbezeichnung zu packen, was ich so mache. Ja, das ist der Prozess des Ganzen.
Wie ist denn deine Beziehung zu Berlin? Wir hatten das vorhin schon kurz angerissen. Schließlich kommt ja auch ein Teil deiner Familie aus Berlin und sind Berliner. Hast du hier Lieblingsorte?
Oh, ich muss echt sagen, Berlin ist immer so ein bisschen zu groß für mich, um es zu verstehen und um es zu fassen. Wenn ich irgendwas habe, ist es eigentlich eine sehr gute Orientierung. Also wenn ich einmal irgendwo war, dann erkenne ich das wieder. Es kommt sicherlich auch durchs Radfahren. Aber Berlin ist einer der wenigen Städte, wo ich das gar nicht habe. Wo ich wirklich immer auf Google Maps oder was auch immer schauen muss, um mich da irgendwie zurechtzufinden. Von daher, ich mag Berlin sehr, aber ja, Berlin ist auch irgendwie, Berlin ist Berlin, ne? Also ist schon doll. Ist anders als das Rheinland so, ne? Also ich sag mal, hier wird dir auch direkt gesagt, was wie wo ist. Aber in Berlin kriegst du auch direkt mal eine Beleidigung ins Gesicht oder mal gefühlt einen auf die Fresse. Also ich find Berlin schon doll, muss ich sagen. Also ich find Berlin schon hart und tough. Aber klar, Lieblingsorte habe ich auch. Also das ist jetzt vielleicht ein ganz untypischer Ort, Lieblingsort in Berlin. Aber meine Großeltern, die haben noch einen, also die aus Berlin kommen, Marianne und Detlef, die haben so einen kleinen Schrebergarten außerhalb in Brandenburg. Aber die haben auch immer noch ihre Wohnung in Marzahn. Und ich sag mal, das ist halt da, wo ich immer war, Marzahn. Ne? Von daher, das ist auch Kindheit für mich, bei denen in der Platte in der Wohnung zu sein, in Marzahn. Auch immer noch irgendwie crazy. Ansonsten hat Berlin ja sau viele Parks und Grünes und Tierpark joggen gehen ist cool. Ich bin meinen Kindern oft im Zoo da, wenn ich mal in Berlin bin, das ist auch immer sehr schön. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin eine absolute Tourist in Berlin. Also ich entdecke immer noch neue Dinge und Berlin ist immer noch für mich zu groß, um das zu fassen.
Jetzt als Abschlussfrage heute, was sind deine nächsten Projekte?
Meine nächsten Projekte sind eigentlich nur die aktuellen Projekte zu Ende bringen. Also Regnet the Job ordentlich bis zum Ende des Jahres zu Ende zu bringen. Wir sind ja jetzt über die Hälfte. Also jetzt ist echt auch so mental ein anderer Punkt erlangt, wo man sich so denkt, warte mal, bald sind die 30 Jobs erreicht, dann zählt man runter, nur noch 22. Das Jahr verfliegt förmlich durch dieses Format, weil du ja wirklich jede Woche, jeden Sonntag kommt da ein Video. Den Podcast natürlich jetzt über den Sportsommer mit Ulle. Das Buch ist jetzt mit Veröffentlichung, würde ich sagen, kann man nicht einen Haken dran machen, aber ist es ja erstmal da und Leute können sich das kaufen und ich werde sicherlich immer mal dran erinnern, aber das Projekt ist ja damit ja eigentlich auch erstmal so für mich zumindest im Kopf zu 99% abgeschlossen. Wenn ich eins aus diesem Jahr gelernt habe, dann jetzt nicht direkt neue Projekte aufheißen, sondern erstmal doch wirklich, also das meine ich auch wirklich ernst, das Jahr ordentlich zu Ende bringen. Dann freue ich mich eigentlich erstmal auf Januar, Februar mal ein bisschen rauszunehmen. Da mal wirklich auch ein bisschen mal Ruhe rankommen zu lassen, eine Offseason zu machen. Und mit meinem kleinen Team, was ich habe, mit Tibor, mit Norbert, werden wir uns wahrscheinlich im Herbst mal hinsetzen und sagen, hey, 2026, in der Schlagzeile machen wir es nicht weiter, aber was kommt als nächstes? Ein paar grobe Ideen haben wir, aber ich würde schon sagen, vielleicht ein Tick weniger Quantität und mehr Qualität. Also ich glaube, das ist so das, was 2026 von mir zu erwarten ist. Ich werde sicherlich auf Hochtouren weiter Dinge machen, aber jetzt vielleicht nicht jede Woche ein YouTube-Video, sondern vielleicht nur einmal pro Monat und auch mal eine Auszeit gönnen. Und ich will der Radsportwelt ja auch nicht auf den Sack gehen. Ich glaube, ich bin aktuell sehr omnipräsent und da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen.
Rick, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß bei den ganzen Jobs, die du noch machst und für deine Zukunft.
Ja. Danke, danke, dass ich zu Gast sein durfte. War sehr schön.
Mann, 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 Mann. Der Rick hat ganz schön was zu erzählen, ne? Der ist ganz schön umtriebig. Echt Hochachtung.
Viel zu tun.
Also unglaublich. Wirklich. Ich würde mir jetzt mal so aus der Kalten sagen, also 4, 5 Jobs parallel waren da doch jetzt am Start, oder?
Ja, und dann die 52 noch on top, obendrauf. Aber ist ja ganz geil, dass er dann selber merkt, so es ist ganz schön viel. Nächstes Jahr vielleicht ein bisschen zurücknehmen.
Ja, genau. Und was ich ja immer spannend finde, wenn man so ein Buch schreibt, ich habe es zwar selber noch nie gemacht, dann reflektiert man ja unglaublich über sein eigenes Leben. Ne? Und das, finde ich, hat man auch gemerkt.
Total. Absolut richtig.
Oder?
Und wenn ihr auch Bock habt, dieses Buch zu lesen, On the Road, von der Freiheit auf dem Rennrad, das Debütbuch von Rick Zabel, dann schreibt uns bei Instagram, da gibt es einen Post, da guckt ihr rein, beantwortet die kleine Frage und schon seid ihr im Lostopf.
Schwuppdiwupp.
So, damit sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.